So ist zum Beispiel auch mit dem Sprudelwasser. Ich habe einfach sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Wie kommt es, dass wir in Deutschland so viel Sprudelwasser trinken? Das Video habe ich dann darum aufgebaut. Nachdem ich da Monate an Gedanken irgendwie reingesteckt habe, habe ich mir ein paar Tonkrüge, in die Selters abgefüllt wurde. Die habe ich mir halt aus Antiquitätenläden besorgt und bin dann mit einem 150 Jahre alten Tonkrug, in dem mal Selters war, nach Selters gefahren, um den wieder mit Selters aufzufüllen. Aus dem Original Seltersbrunnen in Selters.
Pott mit Ei, der kulinarische Podcast mit Blicken auf, über und unter den Tellerrand. Und hier ist Ihr Gastgeber, Tim Was los, Digga Arfmann.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pott mit Ei, dem Interview-Podcast von Brot mit Ei. Heute zu Gast ist Arseni Anton Kneifel, besser bekannt unter seinem Kanalnamen Andong, beziehungsweise My Name is Andong. Arseni ist ein wahrer Early Adopter von YouTube. Bereits 2009 lädt er hier Videos aus seiner Zeit in Peking hoch. Damals verschlug ihn das Studium nach China, wo er auch die chinesische Küche lieben lernte. Mit seinen Musikvideos bekam er so viel Aufmerksamkeit, dass er sogar offizielle Videoaufträge der Stadt Berlin bekam und hierfür wieder nach China geschickt worden ist. Zurück in Deutschland gründete er eine eigene Videoproduktionsfirma und schickt daraufhin intensiv in die Creator-Welt auf YouTube ein. Mit seinen wahnsinnig gut recherchierten Videos geht er Food-Phänomenen, klassischen Rezepten und Zutaten auf die Spur und erläutert den Ursprung hinter Gerichten. Wie er seine Liebe zum Essen entdeckt hat, woher der Name Andong überhaupt stammt und was ihn bis heute mit Peking und der chinesischen Küche verbindet, erfahrt ihr jetzt alles von Arseni Kneifel aka Andong. Viel Spaß mit der neuen Folge Pott mit Ei. Ich habe heute ein bisschen was für uns bestellt zum Frühstück.
Geil.
Denn für uns geht's ja nach dieser Podcast-Aufnahme noch wohin. Wir dürfen nicht zu viel spoilern, aber wir gehen noch essen. Aber ich habe mir dieses Croissant letztens mal, ich weiß nur nicht mehr von wem, warte mal, wo habe ich ihn gerade bestellt? Das Ben Rahim.
Ben Rahim?
Kennst du Ben Rahim?
Nein.
Ich auch nicht, aber der Laden heißt so. Und ich meine, dieses Croissant habe ich schon mal probiert. Und das war krass. Das war krass. Das war mit...
Das ist irgend so eine krasse, so gewippte Butter oder
ja, es heißt anders. Ich versuche das gerade rauszufinden unter Bestellungen. Hier. Halwa Jamia.
Ja, na klar. Na klar.
Sagt ihr das irgendwas?
Nee, Halwa. Aber Halwa kenne ich eigentlich.
Ja, irgendwas sagt
mir. Ist Halwa nicht so eine Art, so eine karamellisierte Tahini-Paste irgendwie, so eine Richtung?
Aha.
Also ich kenne das so als Sesam.
Das könnte aber sein. Das würde passen.
Wenn das jetzt, es sieht für mich sehr nach so geschlagener Butter oder so aus.
Ja.
Aber ich lasse mich sehr gerne überraschen.
Ich hätte jetzt sowas wie Ricotta oder sowas gesagt.
Aber,
irgendwas in die Richtung ist es.
Wollen wir das mal analysieren?
Probier gerne.
Ja, dann darf ich, ich gehe da jetzt mal
ganz. Also ihr könnt auf jeden Fall auch schon mal über YouTube einschalten, dann seht ihr Andong jetzt eine Creme verköstigen aus einem Croissant heraus. Und die ist lecker, ne? Oder ist das überhaupt das, was ich letztens schon gegessen habe?
Es geht wirklich eher so Richtung Frischkäse. Mm. Mm. Sehr, sehr sahnig, cremig.
Jetzt mal war noch ein bisschen süßer.
Mhm.
Ist ganz nett.
Mm. Ich mag das.
Mit einem fetten Croissant auf jeden Fall geil.
Geil. Ich beiß da jetzt richtig fett rein.
Unbedingt. Kombi
aus Croissant und dieser Creme. Oh.
Geht gut, ne?
Luxuriös, sage ich mal.
Luxuriös. Nein, aufgeschlagenes Croissant. Ich war übrigens luxuriös. Genau das richtige Stichwort. Ich war gestern essen.
Wo warst du?
Ich war fürstlich speisen in einem neuen Restaurant hier in Berlin. Und ich muss sagen, ich habe ein neues Lieblingsrestaurant. Und das ist schon ein harter Call, weil es gemein ist, den anderen gegenüber. Weil es natürlich, du hast ja immer, weißt du, wie auf so einer Spotify-Playlist, hast du auch immer einen aktuellen Lieblingssong, den du so 10-mal hörst, wenn du mit dem Auto irgendwo langfährst, wenn du mit der Bahn irgendwo unterwegs bist, weiß ich nicht, weißt du, dann hörst du den immer wieder. Und ich glaube, so geht's mir gerade mit dem Restaurant, wo ich gestern war, Berti.
Mmh,
warst du schon da?
Nein, aber ich habe schon so viel davon gehört.
Hingehen. Ich habe mir sogar Notizen gemacht, weil ich Angst habe zu vergessen, was ich erlebt habe. Also es ist der absolute Chicken Wing Game,
ja.
Top 3 in Berlin, sage ich jetzt, wie es ist. Nashville Fried Chicken, also sind es Nashville? Ich tue mir immer schwer, das auseinanderzuhalten, weil eigentlich ist doch Nashville mit einer Clays danach noch. Ne?
Also, mein Stand ist, dass Nashville ist ein Fried Chicken, was danach in ein Hot Chili Oil gedippt wird.
Exakt. Und das war da der Fall, aber es war der Call auf Buffalo Wings. Aber Buffalo habe ich eher mit einem Puder in Verbindung.
Puder?
Naja, dass es nochmal so abgepudert wird. Mit einem trockenen Rub.
Okay, ich kenne Buffalo Wings als frittierte Chicken Wings, die danach sozusagen, wie heißt das, getost, Mann, meine Anglizismen, so, ich bin ja nicht...
Getost heißt ja auch getunkt, oder?
Getunkt? Ne, das Tossen ist so schmeißen in so einer, wenn so Sachen in so einer Schale mit so...
Ja, es ist ja pudern.
Pudern, genau, so.
Wie die Pommes im Schwimmbad.
Genau. Genau, das wird gemacht, aber es wird gemacht nicht mit einem Puder, sondern mit einer Mischung aus 50% geschmolzener Butter und 50% Hot Sauce, die zu so einer buttrigen, scharfen Soße sozusagen verrührt werden. Und darin werden dann die frittierten Wings geschmissen.
Aber wie willst du es denn optisch auseinanderhalten?
Na, ob das gepudert ist oder in einer flüssigen Soße.
Du hast jetzt zweimal flüssig gesagt.
Oh Mist.
Nashville war ja auch die Hot Sauce, oder?
Ja.
Und die andere ist ja auch Butter.
Ach so, aber du kannst sehen, weil Nashville ist in einem Chiliöl getunkt, in so einem Spicy Oil.
So ein richtiger Glaze.
Und dann kriegt das so einen ganz dunklen, roten Look. Mhm. Und die Nashville Chicken, Buffalo Wings, die werden halt in so eine helle, eher emulsifizierte Soße getunkt. Und du merkst da schon, dass sie viel, viel hellroter sind.
Mhm.
Ja.
Du gehst Gerichten doch gerne auf die Spur.
Ja, voll.
Das ist doch der Inbegriff deines Contents.
Ja, eigentlich schon.
Du recherchierst dich bis zum Erbrechen an einer Sache.
Yes.
Und weißt genau, wie was passiert ist. Kennst du die Geschichte hinter Nashville Fried Chicken?
Nein, aber lass mich raten.
Oder
warte, ohne Fried sie Chicken. Zu kennen. Ohne, ja. Kennst du sie?
Es gibt so ein Gerücht.
Okay, warte.
Ja.
Lass mich raten, das Gerücht ist 100 pro, dass jemand irgendwas irgendwo aus Versehen hat reinfallen lassen.
Beinahe.
Nämlich?
Eine Frau war eifersüchtig auf ihren Mann und hat ihm deshalb die Marinade seines Chickens versaut, indem sie ganz viel Cayennepfeffer heimlich reingepackt hat, um ihm zu schädigen. Dabei ist Nashville Fried Chicken entstanden, weil das war so gut mit dem ganzen Cayennepfeffer, dass es zu einem Schlager geworden ist, zum absoluten Verkaufsschlager.
Okay, I see.
Aber du warst nah dran. Also ich weiß, was du meinst. Es ist ja immer so eine Sache, oder?
Ja, wenn du die Herkunftsgeschichten von irgendwelchen berühmten Gerichten recherchierst, dann wird dir ganz am Anfang findest du es toll, was da für geile Geschichten, so wirklich so filmreife Geschichten so oder kurzfilmreife Geschichten rauskommen, wie so, oh, meinem Mann möchte ich mal was auswischen. Da packe ich doch mal jetzt extra viel Schaf rein, dann wird er es bestimmt richtig scheiße finden. Und dann probiert er es und sagt, abo, ist das geil. Und dann wird es das neue Thing. Weißt du, welches Gericht genau so entstanden ist?
Sag.
Na, die Pommes zum Beispiel.
Die Pommes?
Warte, halt, die Kartoffelchips, Verzeihung.
Kartoffelchips.
Da ging es nämlich darum, dass so ein ganz böser Kunde irgendwo in den USA, und das soll angeblich sogar der sehr berühmte Unternehmer Vanderbilt gewesen sein.
Mhm. Man kennt ihn. Er hat viele Sachen unternommen, wie beispielsweise...
Er hat irgendwie halb New York aufgebaut, so. So Richtung so einer der großen New Yorker. So, in
so Rockefeller.
So genau, Richtung mäßig. Rockefeller, so eine Art von Typ. So, und der ist dann halt irgendwie so um irgendwie 1900 rum irgendwann in ein Restaurant reingelaufen und meinte so, ich will meine krassen, mach mir Pommes, aber ich will sie ultra crispy haben. Und dann haben die ihm Pommes gemacht, war ihm nicht crispy genug, er hat sie zurückgeschickt, mach mir neue. Und dann hat der Koch, George Crumb angeblich, war dann richtig sauer, hat ihm eine zweite Runde gemacht, fand er immer noch nicht crispy genug. Und dann hat er gesagt, so pass auf, dir wische ich jetzt eins aus, ich mache die jetzt so krass dünn, dass es einfach, dass du dich nicht mehr beschweren kannst. Und dann hat er die so hauchdünn geschnitten, die Kartoffeln, und die frittiert. Und dann kamen quasi Kartoffelchips raus, hat es dem Typen gegeben und meinte so, jetzt findest du crispy genug, ne? Und dann hat er gegessen, meinte so, oh, ist nicht nur crispy genug, es ist der heißeste Scheiß, den ich hier gegessen habe. Und angeblich sind so Kartoffelchips entstanden.
Ist das bestätigt, so eine Geschichte?
Auf keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Aber das ist genau mein Problem. Ich liebe es, die Geschichten hinter Essen irgendwie zu recherchieren. Mhm. Und ich liebe es, darüber Videos zu machen. Und es ist ein Riesenproblem für mich, dass die Geschichten fast nie verifizierbar sind. Und kaum hast du mal 10, 20, 30, 50 von diesen Herkunftsgeschichten gelesen, merkst du, dass es im Grunde genommen voll oft dieselbe Story ist, die irgendwie in Blau weitererzählt wird. Und es ist jedes Mal so, oh, aus Versehen ist uns irgendwas irgendwo reingefallen oder aus Versehen haben wir irgendwas irgendwo vergessen und dann war das ganz toll oder so. Oder ich wollte jemanden eins auswischen oder ich hatte irgendwas nicht da und musste dann mit irgendwas improvisieren und dann war das so voll krass. Und die, das ist jedes Mal dieselbe Geschichte. Und wenn du dieselbe Geschichte 20.000 Mal liest, denkst du irgendwann,
hier stimmt doch irgendwas.
Ja, kann irgendwas nicht stimmen. Und die lassen sich absolut nie verifizieren.
Weißt du, was ich mal verifizieren konnte und was auch absolut nicht stimmt? Das ist die Lüge,
ja,
die du uns allen auftischst.
Nämlich?
Ich habe ein 12-köpfiges Redaktionsteam rangesetzt. Mhm. Die haben sämtliche, die haben Ahnenforschung betrieben, die haben Dokumente geprüft, Urkunden nochmal verglichen. Und dabei ist jetzt rausgekommen, dass der Kanalname, My Name, ist Andong, einfach nicht der Wahrheit entspricht. Du heißt gar nicht Andong.
Nein, ich lebe eine Lüge.
Dein Name ist laut unseren Recherchen Arseni Anton Kneifel.
Yes, krass. Dein Rechercheteam war wirklich alles hier komplett vernichtet. Mist, ich bin auch geflogen. 7 Jahre so, fast habe ich
so geschafft. Nämlich. Du gehst unter. Was ist da los?
Okay.
Mit wem spreche ich denn jetzt gerade hier? Bist du jetzt Anton? Bist du jetzt Monsieur Kneifel für mich? Arseni Andong? Was ist da los?
Heißt du nicht Brot mit Ei? Was steht denn bei dir
im Pass? So steht es im Pass.
Ja, das
Brot
ich auch.
Von her und zu Ei. Apropos Ei, du hast doch ein Ei vor dir.
Ja, das will ich jetzt auch essen.
In diesem Podcast gibt es ab jetzt Eier.
Warte. Für die zuhören?
Ey, das ist schon ein gutes Zeichen. Bist du eher der Löffelschläger fürs Ei oder bist du der...
Der Köpfer.
Der Köpfer.
Ich finde Eiköpfen eigentlich ziemlich cool.
Mhm.
Ich mache es aber nicht so gerne, weil, pass auf, ich liebe es ja wirklich ins Detail zu gehen, wenn man über Essenstechniken diskutiert. Und der Akt des Eiköpfens finde ich sehr, sehr nice. Was ich überhaupt nicht mag, ist dann diese kleine Eikappe. Aus der versuche ich dann das bisschen Eiweiß rauszulöffeln, die bricht immer. Und deshalb habe ich irgendwann den Entschluss gezogen, Eier nicht mehr zu köpfen.
Aber hast du schon mal den Eierbruchstellen-Verursacher ausprobiert?
Ich habe gehört, es soll sowas geben.
Ja, ich habe einen hier.
Nein.
Weil ich nämlich im Kochbuch, das wir hier hinter uns sehen, ich habe das Bild ist noch nicht hier, habe ich einen Beitrag über Eier geschrieben und über das perfekte Frühstücksei.
Ja.
Und damit diese Bilder halt perfekt sind, musste ich mir diesen Sollbruchstellenverursacher kaufen, damit ich das Ei halt immer zur gleichen Stelle brechen kann. Mhm. Das funktioniert halt wirklich. Ich hätte jetzt auch rausholen können für wissenschaftliche Zwecke. Aber das ist nicht verkehrt, weil da ist diese Kappe, die ist dann groß genug, dass da so ein Löffel reinpassen würde.
Ja. Verstehe.
Vielleicht wäre das die
eigentlich
Lösung.
Genau richtig, oder?
Ja.
Aber ich gestehe, für mich ist sowieso die beste Art, ein Ei zu essen, ist für mich schon in Stein gemeißelt, also was meinen persönlichen Geschmack angeht. Und zwar, ich liebe es, Eier genau 6,5 bis 7 Minuten zu kochen. Es kommt auf die Größe des Eis an. Es muss fast noch flüssiges Eigelb sein. Aber nur ein bisschen, so wachsig bis leicht flüssig.
Dann habe ich jetzt hier eher wahrscheinlich die 6-Minuten-Variante für dich.
Das ist kein Problem,
aber
ich bin
ein
sehr toleranter Mensch.
Das merke ich gleich, unsympathisch zugleich. Aber dann erkläre ich jetzt nochmal kurz bezüglich deiner Lüge.
Eier, warte, ich sag dir ganz kurz, ich koche meine Eier 6,5 bis 7 Minuten und dann schäle ich sie komplett und dann habe ich hasse ja Monotasker in der Küche, weißt du, sowas wie so Apfelschneider oder sowas auch, aber ein paar.
Ach so.
Wie der Apfelschneider, sind super gut. Ja, genau, so.
Nicer-Dicer.
Nicer-Dicer kann ja ganz viel. Gadgets, die nur eine einzige Sache machen, wie ein Eiersollbruchstellenverursacher zum Beispiel.
Ein Kirschentkerner.
Ja, genau, sowas. Genau
ein Avocadoschneider, Schäler, Fleischrausholer, ich weiß nicht.
Ja, genau, diese ganzen Sachen, die wirklich nur eine Funktion haben. In aller Regel finde ich die fürchterlich, aber es gibt den Eierschneider.
Ja.
Und es ist das einzige Gerät, was Eier perfekt schneiden kann.
Tatsache, ja.
So ist es.
Dazu für Eiersalat und so.
Genau. Genau. Und deshalb koche ich auch meine Eier, dass sie nicht mehr ganz flüssig sind innen drin. Dann schneide ich sie in Scheiben. Und diese Scheiben packe ich dann auf ein Brot. Und Brot mit Ei finde ich nämlich extrem lecker. Sage ich jetzt nicht, um mich einzuschleimen. Sondern es ist wirklich so. Und das ist für mich die präferierte Art, Ei zu essen. Das ist wirklich geil. So mache ich es gerne. Ich finde nämlich flüssiges Eigelb, so lecker ich das eigentlich auch finde, ich finde es voll messy. Du merkst, ich habe viele Meinungen, wenn es um Essen
geht. Das ist hervorragend, damit bist du hier heute genau richtig.
Genau, und jetzt?
Und tu doch nicht so.
Ein köstliches Ei.
Das ist Bio.
Ein köstliches Ei. Hast du selber gelegt?
Na klar. aus dem eigenen Bestand. Heute Morgen geraubt.
Hervorragend. Kann ich übrigens nochmal was anmerken? Ich habe jetzt verstanden, was diese ganze Tahini, diese Halva-Geschichte mit diesem Croissant ist. Wenn du nämlich genau schaust, ich habe meins jetzt schon halb gegessen, und da ist nicht nur diese geile Frischkäse-Creme drin, da ist da tatsächlich Halva drin.
Aha, hab's gefunden. Die hat sich ein
bisschen süße Sesampaste.
Jawohl, das ist
mega richtig. Krass.
Und das haben sie aber ein bisschen gespart, muss ich sagen.
Meins haben sie einfach eher so in eine Hälfte des Croissants gepackt. Aber da ist auch üppig drin, muss ich sagen.
Also eigentlich wie so ein Schokocroissant, wo immer so ein Stift meistens zu weit vorne und zu weit hinten liegt, wenn du ein billiges Schokocroissant kaufst.
Genau so ist es. Wow. Super lecker.
Auf einmal wird's lecker.
Okay. Aber ich muss mich ja noch hier
erklären.
Genau, ich muss mich hier erklären, ich muss mich hier positionieren zum großen Andong-Skandal. Dass du
das ist die Pressekonferenz gerade.
Ja. Genau, das ist jetzt die Pressekonferenz. Das erste Mal offiziell Stellungnahme. Also, mein Name ist tatsächlich nicht Andong. Mein Name ist Arseni Anton Kneifel.
Ich hab's immer gewusst.
Er hat mich einfach auffliegen lassen. Ich habe meine Liebe zum Essen entdeckt, als ich in China gelebt und studiert habe. Also Essen, ich meine, jeder mag Essen gerne. Aber als ich in China war...
Wann war das?
Das war 2008 ging's los und 2013 war ich wirklich wieder zurück in Deutschland. Und in diesen so 4 Jahren war ich einfach...
4 Jahre in China?
Ich war nicht durchgängig 4 Jahre in China. Ich war zwischendurch auch so fast ein Jahr wieder zurück. Aber es gab so 4, 5 Jahre, in denen bin ich so ganz doll on-off China. Ich habe mal ein Jahr dort studiert, ein Jahr dort gearbeitet, dann mal 3 Monate im Sommer irgendwo verbracht und so weiter. Alles in allem
ist eine gute 3 Jahre. Pendelstrecke.
Genau, klar. Mit Flixbus einfach hin und zurück, war easy.
Ob 8 Stunden dahin oder 8 Stunden nach Bottrop, ist doch scheißegal.
Ja, same. Aber ich bin da wirklich halt so immer so hin und her gependelt. Das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Da habe ich mich sehr, sehr viel und sehr intensiv mit China beschäftigt. Ich habe das auch studiert. Also,
du sprichst auch Chinesisch?
Genau, ich habe China-Studien studiert und ich habe chinesische Sprache dann dementsprechend auch mitstudiert.
Ist das dann Kantonesisch oder Mandarin?
Das ist Mandarin. Kantonese, also Mandarin ist sozusagen die Hauptsprache von China. Hochchinesisch kann man sagen, genau. Und Kantonesisch ist eine sehr, sehr, sehr viel gesprochene Sprache, im Süden Chinas besonders.
Ja.
Aber eben nicht die Hauptsprache Chinas.
Krass, genau. Dann bist du ein richtiger China-Experte.
Ich war auf jeden Fall studiert, einer zu werden.
Ja?
Ob ich es wirklich geworden bin, ist eine Frage. Aber ich weiß, ich würde auf jeden Fall safe sagen können, ich weiß deutlich mehr über China und die Kultur
als die meisten Chinesen.
Die allermeisten Deutschen. So, das würde ich mir natürlich nicht anmaßen. Aber genau. Und in diesen so 4, 5 Jahren habe ich aber sehr, sehr viel Zeit in China verbracht. Und dort habe ich verstanden, also erstens nicht nur, wie krass gut Essen überhaupt sein kann. Weil alles, was ich in Deutschland davor gegessen hatte oder auch auf der Welt und so, war nicht annähernd so krass wie die Dinge, die ich in China in den Mund gesteckt bekommen habe. Meine Güte, war das krass. Also es hat mir wirklich eine neue Welt eröffnet, von wie krass Essen sein kann.
Was hat man dir in den Mund gesteckt?
Pekingente. Also das sind so die fancy Sachen. Also, aber ehrlich gesagt, klar, es gibt die fancy Sachen, es gibt so kaiserliche Küche, wozu zum Beispiel Pekingente gehört oder auch so Dinge wie...
Heißt das wirklich so kaiserliche Küche?
Also so Palastküche quasi. Also Pekingente gehört auf jeden Fall zur Palastküche. Also es ist so, wenn du quasi Chinesen in China fragst, so, na, wie häufig macht ihr denn euch so abends so eine Pekingente? Werden die allermeisten sagen, ja, sag mal, Digga, machen wir nicht. Sowas.
Einmal im Jahr
dafür vielleicht. Nein, keiner macht Pekingente zu Hause, nie. Also außer jetzt der Ultra-Enthusiast, der ist so, weißt du, wie die Leute, die sich hier irgendwie so ein Brisket irgendwie zu Hause schmoren oder so.
Aber wie willst du das auch machen? Eine Pekingente, also ich erkläre mal kurz, wie ich das jetzt verstehe. Pekingente wird doch gebrüht oder irgendwie übergossen mit irgendwas, nachdem sie gewaschen worden ist und bla 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 bla. Und dann wird sie getrocknet, vielleicht sogar gefroren. Und dann wird sie ja in so einem extra dafür hergerichtet. Ah nee, aufgeblasen wird sie am Anfang noch. Erstmal aufgeblasen, damit sich die Haut vom Fleisch trennt. Mhm. Was die Haut so knuspriger macht, die Ente ein bisschen voluminöser. Und dann wird das ja gebacken in so einem Peking-Entenofen, wo sie auch im eigenen Fett dann so ein bisschen geräuchert wird, oder? So ungefähr?
Es gibt ziemlich viele unterschiedliche Herangehensweisen. Ich glaube, es gibt jetzt auch nicht so die eine Pekingente. Aber natürlich, so der Grundansatz ist schon immer derselbe. Aber es beginnt zum Beispiel damit, dass du eine ganz bestimmte Art von Ente brauchst. Du kannst nicht irgendeine Ente einfach nehmen und die dann halt Peking-Style kochen. Du brauchst eine ganz bestimmte Art von Ente, die so und so gemästet wurde, die so und so alt ist, die den und den Fettanteil hat. Und damit geht's schon mal los. Weil nur so kriegst du wirklich diese geile, glasige Krustenhaut hin und so weiter. Also du brauchst erstmal schon mal eine Ente, die super schwer zu bekommen ist. Und auch in China kriegst du die keineswegs in jedem Supermarkt oder so. So, damit geht's dann schon mal los. Dann brauchst du halt wirklich einen mehrtägigen Prozess, der halt irgendwie aus so einer Reifetrocknung quasi besteht. Die muss ja irgendwie 3 Tage irgendwo hängen. Das heißt, da müssen auch bestimmte Feuchtigkeitsverhältnisse herrschen, weil sonst wird die halt schlecht oder so. Und eine bestimmte Temperatur auch irgendwie, also so kühl und trocken irgendwie lagern, damit sie dann irgendwie antrocknet und so. Und dann genau, dann wird sie so halb pochiert. Und dann wird sie irgendwie in so einem ganz bestimmten Hängeofen halt auch gekocht. Und meistens ist allein dieser Ofen.
Gebacken.
Genau, gebacken im Ofen. Und aber genau dafür brauchst du allein schon, stell dir das vor wie so ein riesiger Tandoorofen, so ein riesiger zylindrischer Ofen oder sowas.
Ich kenne den aus dem Orania. Philipp hat ja sich auch so ein Ding da reinstellen lassen.
Genau. Also so ein Ofen, der ist durchaus auch, gibt's auch auf jeden Fall ein paar Restaurants aus der, sage ich mal, nahöstlichen Küche oder so, die haben auch ähnliche Arten von Öfen oder so. Der kommt so aus der persischen Region, traditionell diese Art von Ofen. Und er ist dann in beide Richtungen, sowohl sozusagen in den Nahen Osten und Nordafrika, als auch nach Osten, nach China sozusagen gewandert.
Wo also er ist hin und wieder nach Osten gewandert?
In den Nahen Osten wäre nach
Westen, also, ja, aus von Persien dort nach aus,
Osten, genau.
Ja, von uns aus beides nach Osten.
Ja, von uns aus beides nach Osten, genau. Von uns aus auf jeden Fall beides nach Osten. Aber so von Persien aus ist er einmal nach Westen in den Nahen Osten und einmal nach Osten in den fernen Osten.
Dass wir uns jetzt damit mit Persien identifizieren. Jetzt, ja, aber jetzt bin ich da.
Genau. Ist alles ein bisschen komplex. Aber genau, also du brauchst halt spezialisierte Öfen, die richtige Ente, du brauchst den richtigen Ofen und dies und dies und das. Und das heißt, selbst wenn du die Muße und die Zeit hast, die 3 Tage und so, um dir eine Peking-Ente zu kochen, du brauchst halt so viel spezialisiertes Equipment dafür, einen krassen Ofen und eine krasse Luftblasebalg und so weiter. Und also das alles, selbst wenn du die Muße hast und die Zeit.
Ich habe gehört, dir wurde früher Mund geblasen.
Ja, mit so einem kleinen Schlauch und so.
Ja, du hast wirklich ich habe Videos dazu gefunden, dass man bestimmte Stellen der Ente zuhält und dann wird da wirklich die Lippe angesetzt.
Ja,
also. Und dann bläst sie auf, als ob du gerade ein Gummiboot aufblasen würdest.
Auch in meinen Versuchen, so etwas wie Peking-Ente zu Hause zu kochen, was ich viel mit Ente probiert habe, aber auch tatsächlich mal mit Huhn probiert habe, weil ich dachte so, hey, da muss es doch irgendeinen Hack geben, die wird es einfacher hinbekommen so. Und da habe ich alles Mögliche probiert und da habe ich tatsächlich dieser Hautaufblas-Schritt, das ist tatsächlich der einfachste von allen, den man nochmal irgendwie gelöst bekommt. Danke dir, mein Lieber. Den man irgendwie nochmal gelöst bekommt. Und das habe ich ganz easy peasy mit einem Strohhalm hinbekommen. Einfach einen Strohhalm unter eine Hühnerhaut stecken und die dann damit aufpusten. Übrigens, auch wenn du einfach nur eine Ente oder ein Huhn backst im Ofen, ganz normal, die einfach eine Roast Chicken machst oder so, davor die Haut mal so mit so einem Strohhalm aufzublasen, hilft tatsächlich. Trennt ein bisschen die Haut vom Fleisch und hilft dem Fett ein bisschen zu schmelzen und so.
Ja.
Ist tatsächlich ganz geil.
Hilft dabei, dass die Haut von beiden Seiten schön knusprig wird. Währenddessen, wenn es natürlich am Fleisch anliegt, ist es sehr saftig, dann hast du immer Wasser, was nachströmt.
Genau.
Das ist eine gute Variante. Okay, jetzt sind wir natürlich sehr tief im.
Wir sind sehr tief in diese Ententangente. Meine Tangente. Okay, sorry. Es tut mir sehr leid. Aber da sind wir jetzt kurz abgerutscht. Aber genau, was ich halt sagen wollte, also abgesehen von diesen so sehr, sehr fancy Gerichten wie so eine Peking-Ente oder so krasse Hotpot-Sachen oder so, was jetzt weniger Homecooking ist, haben mich auch die ganz, ganz simplen Dinge begeistert, wie zum Beispiel, du hattest ja letztens die Malwanne, Vanessa, bei dir im Podcast. Die hat gesagt, dass sie... Grüße gehen raus an Vanessa, die OG-YouTuberin, ohne die ich übrigens gar nicht hier wäre. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal.
Die kommt gleich, genau.
Aber auf jeden Fall war ich in China und die ganz einfachen Dinge, wie zum Beispiel Vanessa hat bei dir das Congee erwähnt, die Reissuppe quasi, die dann mit so ein paar intensiv gewürzten, meistens eingelegten Gemüse oder mit einem frittierten Stück Teig oder so gegessen wird.
Habe ich vorher
oder so.
Von einer Person kennengelernt, und zwar von Sissy Chen, Eating in Berlin, weil wir es gemeinsam im Dashi Diner gegessen
haben. Ja, genau. Und das ist einfach so ein krasses Comfort Food. Und das gab es halt bei mir um die Ecke von wo ich gewohnt habe in Peking. Weißt du, 2 Minuten aus dem Haus raus.
Auch zum Frühstück?
Ja, gerade zum Frühstück. Das ist klassisches Frühstücksessen. Ja. Also nicht ausschließlich, aber gerade zum Frühstück. Wirklich Classic. Und dann so ein geiler Reisbrei mit dieser Ölkeule. Also die heißt tatsächlich Ölkeule.
Die heißt Ölkeule?
Auf Chinesisch.
Das sieht aus wie so ein...
In der Übersetzung wirkt es ein bisschen krude. Ja,
so. Aber es ist kein Churro.
Nee, auch geschmacklich. Ist ja gar nicht süß. Ist ja eher herzhaft und sehr, sehr, sehr luftig. Und wenn er gut frittiert wird, auch sehr, sehr locker und nicht fett frittiert, weißt du, also so nicht triefend, sondern also so.
Schon frittiert, aber halt.
Genau, frittiert, aber nicht triebt mehr. Nicht vor Fett, genau, sondern so richtig luftig und locker und knusprig. Und so, und das halt mit so einem Reisbrei, so morgens oder so ein gedämpfter quasi Bau, also eine Art Germknödel mit so einer herzhaften Füllung oder so drin.
Liebe ich.
Unfassbar gut. Also chinesisches Frühstück, so krass. Und das sind halt wirklich Dinge, die ich dann so für 70 Cent bei mir um die Ecke bekommen habe oder so. Und die einfach jedes Mal so einen wundervollen Start in den Tag irgendwie bereitet haben. Also den Tag zu starten mit so einem intensiven Aroma, dann zu lunchen wie ein König, ja. Dann Abendessen auch wie ein Kaiser und dann also jedes Mal, und es wird immer krasser, und es war für mich so in China wirklich jedes Mal gerade. Essen gehen war eine Gelegenheit, einfach was Neues zu erleben, richtiges Abenteuer. Und einfach das, es war nicht ein Level, nicht zwei, es war 100 Level über allem, was ich in Deutschland immer gegessen hatte. Und nicht, dass es in Deutschland nicht gutes Essen gibt, aber es ist manchmal schwer zu finden, es ist manchmal teuer. Und in China gab es günstig, also auch für Chinesen günstig, jetzt nicht aus einer, hey, ich komme aus Europa, ich finde es hier ein bisschen günstiger oder so, sondern auch aus einer lokalen Perspektive so. Also selbst Chinesen fanden das Essen sehr günstig und haben sich gefreut drüber, dass man für 1 Euro 3 Bao bekommt oder irgendwie sowas. Mhm. Und
in welcher Region warst du da?
Ich habe in Peking gelebt und studiert. Ich habe in Shanghai gearbeitet und ich war in sehr, sehr, sehr vielen anderen Gegenden Chinas verreist. Also von, gut, die Namen werden vielen nicht sagen, aber die Dinger, die man vielleicht erkennt am Namen, sind so Sichuan, wo auch die ganz tolle, scharfe, Rot-Chili-infestierte Küche herkommt. Ich war in Tibet, wo es wunderschön ist, aber das Essen ist
Tibet weniger. China.
Also es gehört offiziell zur Volksrepublik China.
So wie Taiwan.
Ich weiß nicht, was ich sagen darf. Nein, natürlich, also es ist natürlich ein politisch super schwieriges Thema. Offiziell gehört Tibet natürlich zu China. Also völkerrechtlich ist es ein Teil der Volksrepublik China, ist auch offiziell und international so anerkannt. Natürlich gibt es innenpolitisch in China riesengroße Spannungen, weil Tibeter sind natürlich historisch gesehen eine ganz eigene Kultur und überhaupt nicht Han-Chinesisch, also Han-Chinesen ist die ethnische Mehrheit in China. Die machen 95% der Bevölkerung aus, so ungefähr. Und sind natürlich die absolut dominante kulturelle, ja, so mit bösen deutschen Worten gesagt, die Leitkultur. Mhm. Und da gibt es natürlich sehr viel Unterdrückung und so. Und da werden viele Minderheiten eben, wird nicht freien Lauf gelassen, ihre Kultur, ihre Religion und so weiter auszuleben. Und Tibet hat eine sehr, sehr distinkte und starke eigene Kultur. Und da gibt es seit Jahrhunderten halt schon Streit darüber, wer da jetzt sozusagen das Sagen hat. Und die aktuelle politische Lage in China ist halt so, dass dort eine sehr, sehr starke Unterdrückung stattfindet und natürlich die eigene Kultur Tibets, so wie sie die selber interpretieren, unterdrückt wird, während eine von Han-Chinesen oder von der politischen Führung in China weichgespülte und gesäuberte Version der tibetischen Kultur, die sozusagen total die Vormacht Chinas anerkennt und so. So eine Disney-Variante. Ihr dürft natürlich gerne eure bunten Kleider tragen und eure Lieder singen und so, aber wenn es so politisch geht und so, dann hört ihr gefälligst auf China.
Warst du auch in Taiwan?
In Taiwan war ich ein paar Mal und das ist eine ganz, ganz andere Sache, weil Taiwan ja de facto unabhängig ist seit dem Zweiten Weltkrieg. Also
aus unserer Sicht.
Aus unserer Sicht und eigentlich auch, also einfach de facto ist es so. Also Taiwan hat sich seit 1949 und seit früher wurde nie verwaltet von der Volksrepublik China. Und deshalb ist es auch total spannend, weil du hast so eine Art kulturelle Teilung, so wie wir das ja als Deutsche auch kennen, dass du quasi dasselbe Land, dieselbe Kultur hast und dann ist aber ein Teil geht einfach politisch einen ganz anderen Weg. Und je länger das passiert, desto stärker entwickeln sich halt auch diese zwei Kulturen dann auseinander. Und auch wenn historisch gesehen Taiwan und China das ist ein bisschen komplizierter, aber jetzt mal vereinfacht gesagt, einen und denselben Ursprung haben, kann man natürlich schon sagen, dass es jetzt so über nach was 5, 6, 7 Jahrzehnten Unabhängigkeit in Taiwan eine ganz eigene Kultur entwickelt hat. Das merkst du auch, weil es einfach ein Land ist, weil was sozusagen den chinesischen Kommunismus und die Kulturrevolution und all die Sachen und Mao Zedong und was auch immer da alles passiert ist in diesen vielen Jahrzehnten, haben sie einfach nie durchlebt. Sie hatten ihre eigenen nationalen Traumata, hatten auch eine Diktatur, die sich aber, tatsächlich ist es ein sehr seltenes Beispiel von einer Diktatur, die sich selbst abgeschafft hat. Es war eine Diktatur, die ohne Revolution von unten sozusagen, ohne dass das Volk die umgestürzt hat, selber irgendwann so in den 90ern, 2000ern so gesagt hat, so hey, so geht's nicht weiter. So, dass wir merken, dass die Zukunft unseres Landes ist nicht diese Militärdiktatur, sondern wir brauchen Demokratie. Und die haben von sich aus einen Übergangsprozess angestoßen und der ist tatsächlich sehr erfolgreich verlaufen. Und heute ist Taiwan zwar völkerrechtlich ein Land, was fast von keinem anderen Land der Welt anerkannt wird. Also es gibt eine Handvoll kleinerer Staaten, die Taiwan anerkennen. Mhm. Aber das ist halt so, du kannst nur Taiwan oder China anerkennen, oder?
Richtig, ja, ich finde das wahnsinnig spannend, das Thema. Das ist,
ja, ja. Und nur eins dieser Länder darf anerkannt werden, sozusagen, also völkerrechtlich gesehen. Und Taiwan ist sozusagen deshalb zwar nicht anerkannt, ist aber mittlerweile ein de facto krass progressiver Staat. Also auch besonders für Länder in Asien, die kulturell manchmal noch ein wenig konservativ unterwegs sind, ist Taiwan sehr, sehr, sehr progressiv. Also zum Beispiel, du hast gleichgeschlechtliche Ehe, die dort als erstes Land in Asien, was gleichgeschlechtliche Ehe legalisiert und anerkannt hat. Du hast eine Ministerin, die transgender ist, in Taiwan, und das auch für asiatische Länder quasi groundbreaking.
Ja, außer Thailand, da ist das sehr gang und gäbe.
Ja, im Alltag ja, aber auf einer hohen politischen Ebene. Nicht, ja. Genau, also sozusagen, es gehört sehr stark zur Kultur, aber sozusagen in hohen Ämtern findest du jetzt seltener mal einen Ladyboy-Präsidenten. Du findest jetzt nicht keinen Ladyboy-Präsidenten oder so.
Nein.
In Thailand, auch wenn das kulturell absolut
angesehen
ist. Ich
weiß nicht, dass ich das wüsste,
ja. Ja, ja, aber das ist sozusagen, die haben halt in Taiwan eine wirklich sehr, sehr liberale Umgangsweise und so. Und auch das letzte Mal, ich war vor einem Jahr das letzte Mal in Taiwan.
Auch kulinarisch wohl ein absolutes Highlight.
Ja, schon, na klar.
Ja.
Und da war ich das letzte Mal vor einem Jahr in Taiwan und ich bin da irgendwie durch so einen schönen Park gelaufen und dachte so, hey, das sieht aus wie eine super coole, moderne Stadt. Du hast überall leckeres Essen, natürlich sehr, sehr nah am chinesischen Essen dran. Du hast irgendwie hier und da mal eine schöne Pagode und so halt, was du so kennst aus so einem chinesischen Park oder so. Und ich gucke mich so um und ich denke so, es sieht eigentlich super ähnlich aus wie in China hier. Ich könnte auch fast durch China laufen. Aber dann drehe ich mich so um 90 Grad und ich sehe neben mir, da ist so ein kleines, total ruhiges Lager von so Studenten, die so ein paar Zelte in diesem Park aufgebaut hatten und so Protestplakate hatten mit so, hey, irgendwie, wir sind unzufrieden mit der Regierung und die Präsidentin soll mal bitte abtreten und so weiter. Also so einfach friedlicher politischer Protest in einem Park. Und ich hatte so, krass, alles sieht aus wie China, aber das würdest du niemals in China sehen. Und das ist der oberflächliche Unterschied. Und unter der Oberfläche merkst du das aber auch, dass wenn du mit den Menschen sprichst, dass ein Level an Weltoffenheit bei vielen Bürgern herrscht, was ich aus der Volksrepublik China wenig kenne, weil einfach eine krasse Weltgewandtheit ist, Zugriff zu Nachrichten aus der gesamten Welt ohne Internetzensur besteht, viel mehr sozusagen Kontakt auch mit Menschen aus anderen Ländern besteht, in den Universitäten auch alles quasi gelehrt werden darf und offen über alles gesprochen und Diskurs geführt werden darf und so. Und natürlich wirkt sich das auch quasi auf so gängige Einstellungen von Menschen im Land aus, was politische Dinge angeht, was sozialen Fortschritt angeht und so. Und das ist halt krass herzerwärmend, das zu sehen. Gerade weil in der Volksrepublik China oft das Argument gebracht wird, ja, es ist ja so, ihr Westler, ihr schreibt uns immer Demokratie vor, aber ihr versteht einfach nicht, China ist eine andere Kultur, in der Demokratie so funktioniert. Es funktioniert nicht. Wir haben einen anderen kulturellen Ursprung und Demokratie im westlichen Sinne kann bei uns nicht funktionieren. Und das checkt ihr Westler nicht. Und das ist voll krass, weil dann bist du in Taiwan, was wirklich von den Roots her fast denselben Ursprung hat. Die haben es aber geschafft. Und es ist so, das ist natürlich ein wenig ein Totschlagargument. Mhm. Das ist auch der chinesischen Regierung ein riesen Dorn im Auge, wenn die sagen, Demokratie funktioniert nicht in einer chinesischen Kultur.
Und einer
Kultur.
Macht's vor
im Und besten, da ist aber einer um die Ecke.
Im besten Sinne.
Da funktioniert's nicht nur irgendwie, sondern es funktioniert verdammt gut.
Mhm.
Es ist halt wirklich, Taiwan ist ein Vorbild für sehr, sehr viele Staaten auf
ich
der Welt.
Ich muss unbedingt noch hin. Und ich merke, ich habe wirklich den China-Experten eingeladen.
Nimmst du mich mit?
Ja, na klar, Logo, war eine kleine Foodtour da drüben, oder?
Ey, voll gerne.
Aber es soll heute um dich gehen.
Ah ja. Ich dachte, wir machen ein bisschen politischen Diskurs.
Ja, ich glaube, da müssen wir aber nochmal einen Spin-off machen. Da machen wir Politik mit Ei oder sowas.
Politik mit Ei.
davon hatten wir es gerade erst. Ich will ja mal wissen, wer mir hier eigentlich gegenüber sitzt, beziehungsweise nicht nur ich, sondern auch die Zuhörer und ZuhörerInnen da draußen. Und die meisten kenne ich unter dem Namen Andong. Mhm. Du stellst dich ja auch genauso vor, was auch sehr clever ist. My name is Andong. Mhm. Damit weiß jeder, wer hier eigentlich gemeint ist. Und du bist YouTuber. Du bist mit, ich weiß nicht, was habe ich rausgesucht, was, wie viel? Du hast fast 700.000 Follower. Und damit würde ich sagen, bist du YouTuber. Aber ich würde natürlich noch mal drüber nachdenken, während du weiter kaust.
Und das Kauen war sehr wichtig. Das Croissant, was du mir hier aufgetischt hast, ist echt richtig lecker.
Das freut mich. Aber nur in Verbindung mit dieser Tahini-Creme. Allein mit der, weiß nicht, was das war.
Diesem Ricotta-Ding.
Mhm. War es ein bisschen langweilig.
Ja.
Ist trotzdem super luftig und lecker und so, aber der Geschmack hat gefehlt.
Die Sesamcreme war wirklich geil.
Ja.
Die hat es richtig rausgerissen.
Mega gut.
Mhm. Genau, also wir waren ja beim Thema China. Warum heiße ich Andong? Und ich war in China, dort habe ich, um es mal ganz kurz zu fassen, ich habe in China verstanden, wie krass Essen ist. Hohe Küche, Alltagsküche, Streetfood auf jedem Level ist mein Gehirn jeden Tag explodiert dort, wie geil es ist. Und damals konnte ich tatsächlich noch so gut wie gar nicht kochen. Das war knapp 15 Jahre her, nicht mal. Und ich konnte fast gar nicht kochen. Also ich war bekannt dafür, dass ich 5 Minuten Terrine geballert habe wie niemand anders. Also es war so, ich habe mir so, wenn es hochkommt, habe ich mir mal so Pasta gekocht.
Oder? Das ist das Schlimmste, was es gibt. Also 5 Minuten Terrine, das verurteile ich aufs Schärfste.
Ey.
Ich habe früher in Büros gearbeitet, da habe ich die systematisch geklaut und vernichtet von Menschen, die sich die da eingebunkert haben. Weil das ist wirklich der Inbegriff von schlechter Kulinarik.
Ich weiß, du hast recht. Aber manchmal sind die Dinge, die richtig nasty sind, aus so sentimentalen Gründen auch geil. Stehe
ich voll dahinter. Gibt's ganz viele Sachen. Pumuckl-Torte, Bofrost, genial. Piccolinos, diese kleinen Mini-Pizzen,
ja,
genial.
Ja.
Krümel-Eistee, genial. Ich habe mir gerade eine Packung Fruchtzwerge gekauft.
Ja.
Mein Take, Banane und Aprikose, beste Sorten, genial. Aber eine 5 Minuten, Yum-Yum-Suppen, top. Aber doch keine 5-Minuten-Terrine, die nach
doch,
Arsch schmeckt.
Doch, die mit Kartoffelbreisbock.
Oh, wow, das ist das Allerschlimmste.
Ist die beste.
Das ist so, wow.
Hey, da sind sogar Fleischbällchen drin, mein Lieber.
Und Cut. Hier gehen wir raus
und tschüss.
Komm zur Werbung. Knorr, Maggi, nein.
Genau, na, auf jeden Fall, in jedem Fall war ich so ein Convenience-Food-Esser und habe mir mal höchstens mal eine Pasta gemacht und dann einmal irgendwie alle 5 Monate oder so hatte ich mal eine Eingebung und habe versucht irgendwas zu kochen und habe meine Küche halb angezündet oder so dabei. Also ich hatte wirklich keine Ahnung.
Ja.
Dann war ich in China und ich dachte so, Alter, ist Essen krass. Und zwar, pass auf, nicht nur war das Essen unfassbar lecker, sondern die Menschen hatten auch eine Begeisterung zum Essen, die ich von Deutschland, wo sehr, sehr viele Menschen praktisch essen, zur Nahrungsaufnahme oder so, oder mal um irgendwie nett in einem Restaurant zu sitzen. Die Einstellung gegenüber Essen war krasser. Die Menschen waren alle, ich hatte das Gefühl, dass in China die durchschnittliche Person, mit der ich dort Kontakt hatte, war ein Foodie.
Mhm.
Und irgendwie fast jeder war ein Foodie.
Mhm.
Oder fast jeder konnte mit der Begeisterung, wie hier nur Foodies über Food reden dort. Und das fand ich so, wow, ey, ihr liebt alle Essen, ihr lebt für Essen. Und dann, ich hatte so viele Dinner, wo ich dann zum Beispiel am Tisch saß mit so 7 chinesischen Freunden oder so und wir essen alle und die reden 2 bis 3 Stunden lang nur über Essen.
Über das Essen, was gerade vor ihnen ist oder über Essen generell?
Alles. Die sagen so, das Essen, was hier ist voll lecker. Bei mir, da wo ich herkomme, da gibt es so 2 Dörfer weiter, gibt's so eine Essigmanufaktur. Die machen richtig krassen Essig. Und dann reden die Leute 1/2 Stunde lang darüber, wie krass Essig ist. Und so, weißt du, nur weil da jetzt irgendwie ein kleiner Essigdip auf dem Tisch stand. Und einfach so das Level von der Stellenwert, den Essen bei Menschen einnimmt. Also sowohl Essen im Genusssinne, als auch Essen im sozialen, kommunalen Sinne einfach einen Stellenwert, der auch das sozusagen, was wir aus Deutschland kennen, krass übertrifft. So, und das hat mich unfassbar begeistert, geschmacklich als auch sozial, der Stellenwert von Essen und so, krass. Und dann war, als ich in Deutschland dann zurück war, wie gesagt, ich war hin und wieder mal zurück, also ich habe ein Jahr zum Beispiel studiert in China, dann kam ich zurück nach Deutschland, um mein Studium zu beenden, um meinen Abschluss zu machen, um dann hoffentlich wieder nach China abzuhauen. Und in diesem ein Jahr, was ich dann wieder da war, um sozusagen mein Studium zu beenden, habe ich das chinesische Essen so krass vermisst, weil auf einmal war ich so, weißt du, ich war der 5-Minuten-Terrinen-Boy, dann war ich ein Jahr in China. Und dann wieder 5 Minuten Terrine zu essen, das ging wirklich nicht mehr. Verstehe. Ja. Und dann sozusagen mein Leben wurde für immer verändert durch China und meine Einstellung zum Essen. Und dann habe ich ein Jahr lang versucht, mir alle meine Lieblings-Streetfood-Sachen und so nachzukochen.
Aber
und
auch China, die Streetfood-Sachen.
Genau. Diese ganze, das geilste chinesische Food und so, was ich da gegessen habe.
Aber auch geil, dass du als 5 Minuten Terrinen-Boy gegangen bist. Und kamst wieder als Foodie und dass du überhaupt da drüben dann, weil chinesisches Essen ist schon für Fortgeschrittene, also schon. Vor allem in China,
ja.
Stelle ich mir vor.
Ja.
So ist es in Japan zumindest. Und wenn du da eigentlich keinen Berührungspunkt mit hast, dann ist das nicht so einfach, da den Fuß reinzukriegen.
Genau.
Wenn du eigentlich nur 5-Minuten-Terrine, Schnitzel, Pommes und sowas isst.
Ja.
Ne?
Ja. Und es ist halt so, ich war geschmacklich sehr offen. Und
zu Hause ist für dich Berlin.
Ja,
du bist Berliner.
Ich bin Berliner. Ich bin zwar nicht in Berlin geboren, ich bin in St. Petersburg geboren, ich bin in Leningrad in der Sowjetunion geboren, in den allerletzten Jahren.
Ah, 88er Jahrgang?
87. Mhm. Und sozusagen in den allerletzten Zügen der Sowjetunion geboren, aber als noch super, super kleines Kind mit 4 Jahren nach Deutschland gekommen. Das heißt, meine ersten Erinnerungen finden im Grunde genommen schon in Berlin statt. Und ich bin auch in der ersten Klasse war ich schon in Berlin und so. Also ich bin in Berlin auf jeden Fall groß geworden. Wenn wir jetzt nicht Haare spalten, dann bin ich Berliner. Tempelhof Schöneberg.
Das ist doch ganz an der Kantstraße. Da ist doch was machbar.
Ja, aber ey, früher war ich nicht essen. Also Döner essen war ich sehr, sehr oft, ne? Wie das halt ist, wenn du in Deutschland aufwächst, deshalb finde ich auch Döner übrigens so geil.
Ich hatte meinen ersten Döner mit 14.
Oh.
Was macht das mit dir?
Nee, ich finde es gar nicht so abwegig. Also,
es ist schon sehr abwegig eigentlich. Ich weiß nicht, warum.
Weiß es nicht. Ich hab meinen ersten Döner vielleicht mit 11 oder so gegessen. Also ich glaube,
ist okay.
Ja, aber ich meine, ich muss auch sagen, ich bin halt mit einer russischen Mami aufgewachsen, alleinerziehend, und wir haben aber zu Hause gegessen. Also war jetzt nicht so, wären wir oft essen gegangen, oder?
Hat deine Mutter immer gekocht?
Meine Mutter hat viel gekocht,
und
ja.
Und wo kam jetzt die 5-Minuten-Terrine her, frage ich dich?
Na, meine Mama war alleinerziehend.
Falsch abgebogen.
Ja, die war alleinerziehend. Also sie hat auf jeden Fall gekocht und hat mir immer Essen gemacht und so. Das war kein Problem. Kann auch ganz nett kochen. Hat aber einfach Zeit. Naja, sie kann sehr gut kochen. Aber zeitbedingt hatte sie jetzt nicht die Zeit, halt wie eine Stay-at-home-Mom, die so eine Hausmama, die wirklich so vielleicht dann 3 Kinder hat und dann gibt's noch einen Papa und so, der mitsorgt und so. Das Zeitlevel, was sie investieren konnte in Kochen, war limitiert, sage ich mal. Sie hat auf jeden Fall mich immer satt gemacht und so, das war wirklich kein Problem. Ich habe keine Beschwerden. Ich weiß, meine Mama guckt es oder hört das.
Liebe Grüße.
Genau, meine Mama hat wirklich immer lecker gekocht und zufriedenstellend, aber so, ich glaube, das würde sie auch unterschreiben, so in der Zeit, wo ich noch zur Schule gegangen bin und so, hatte sie einfach nicht den Kopf und die Zeit, da wirklich riesengroße kulinarische Feste zu veranstalten.
Sprichst du Russisch?
Ja.
Fließend?
Ja.
Also könntest du deine Mutter jetzt auf Russisch grüßen?
Das könnte ich machen, ja. Передаю привет любимой маме.
Das heißt, du sprichst Chinesisch?
Ja.
Russisch?
Ja.
Deutsch?
Ja.
Englisch blitzt hier immer wieder durch?
Ja, leider.
Noch was?
Auf so Hallo, kann ich das haben und so weiter Ebene, vielleicht noch Französisch und Japanisch. Ich kann so Hallo sagen und Essen bestellen vielleicht mal so. Aber ich kann kein Gespräch führen auf Japanisch oder Französisch so richtig.
Beeindruckend. Und aus welcher Sprache kommt jetzt das Andong?
Genau, da waren wir. Aus dem Chinesischen, weil wie ich halt etabliert habe, war ich einen riesen Stellenwert in meiner Food-Entwicklung gehabt. Die Liebe zur chinesischen Küche. Und du hast mich ja vorgestellt als Arseni Anton Kneifel.
Ja.
Anton ist quasi mein zweiter Vorname.
Mhm.
Und als ich in China war, das Ding ist, Arseni ist für, also es ist schon auf Englisch verdammt schwer. Was bin ich? Arseni? Das ist fürchterlich. Deshalb hatte ich das auch schon manchmal, wenn ich mich auf
Englisch. Was ist denn Anton auf Englisch? Anton.
Ja, genau. Das heißt, Arseni auf Englisch geht einfach gar nicht.
Aha.
Und ich habe dann manchmal einfach um diese unangenehme Vorstellungsrunde, wo keiner meinen Namen aussprechen kann und wenn, dann ganz falsch, das zu vermeiden, habe ich dann aus Anton manchmal so Anthony gemacht und dachte einfach nur so, hey, ich bin Anthony oder ich bin Tony oder so.
Ah, okay.
Und deshalb habe ich das dann irgendwann mal habe ich manchmal meinen zweiten Vornamen benutzt, so als Shortcut, damit ich halt nicht diese Awkwardness habe. Und als ich dann in China war, war es dann noch krasser. Also Arseni auf Chinesisch, einfach vergiss es, don't even try, also geht einfach nicht. Und dann sagte ich so, okay, das heißt jetzt, wenn Arseni nicht geht auf Chinesisch, dann mache ich mal wieder was aus Anton. Und das ließ sich aber sehr, sehr gut umschreiben auf Chinesisch, wo ja bestimmte Laute und bestimmte Schriftzeichen und so existieren und
aber gut, dass du
nicht
diese,
einfach irgendwas machen kannst.
Dass du dieses Potpourri an Namen zur Verfügung hattest, aus denen du wählen konntest immerhin. Mhm. Ich habe keinen zweiten Namen, das wäre dann schwierig.
Ja, aber dein Name Tim, das würde auch noch gehen auf Chinesisch. Aber du wärst, ey, auf Chinesisch, du wärst einfach Ding, glaube ich.
Wirklich?
Ja, ich glaube, du wärst Ding.
Aber ich meine, Kim ist ja, gut, das ist eher Korea, aber Kim, Tim ist jetzt nicht mehr so weit weg, oder?
Kim ist auf Chinesisch Jin.
Wirklich?
Ja, der koreanische Nachname Kim wird Jin gelesen auf Chinesisch.
Ach was.
Hm.
Ist es dein Nachname? Warum heißt er Kim Jong-un? Wird der Nachname zuerst gesprochen?
Naja, also Kim Jong-un kann man ja auch mit chinesischen Schrift, auch wenn es ein koreanischer
heißt
Name ist.
Heißt der Ding Yun-un bei denen?
Er heißt auf Chinesisch Jin Zheng-en.
Also da sehe ich aber auch die Schuld jetzt nicht mehr länger bei uns. Also da muss ich sagen, da machen die auch
absurde Sachen. Es sind einfach so, da gibt es einfach nicht zu groß zu diskutieren. Es sind einfach ganz unterschiedliche Sprachen mit komplett unterschiedlichen Klangsystemen, die dahinter stehen. Und deshalb irgendwie Arseni hat einfach nicht reingepasst. Mhm. Und Anton ließ sich super smooth zu Andong machen, was relativ ähnlich klingt, was mit schönen Schriftzeichen geschrieben werden kann, wo ich auch noch das Gefühl habe, hey, das ist irgendwie noch mein Name. Und als ich in China gelebt habe, wurde ich auch immer Andong genannt. Das heißt, diese ganzen lebensverändernden Food Experiences, die ich hatte, hatte ich als Andong. Alle haben mich Andong genannt, als ich diese geilen Erfahrungen gemacht habe. Und als ich dann ein paar Jahre später irgendwann gesagt habe, hey, ich mache jetzt einen Channel, wo ich koche, einen YouTube-Channel, wo ich koche, habe ich gesagt, wie gesagt, ich mache den ja auf Englisch.
Warum auf Englisch?
Deutsches YouTube war damals noch nicht so weit.
Wann hast du angefangen?
Ich habe angefangen 2018, im Januar, also ganz am Anfang 2018.
Warte mal ganz kurz, ich habe aber noch Videos von 2009 von dir gefunden.
Es gibt, also mein YouTube-Channel ist von 2009, aber sozusagen das Ganze mit der Absicht, hey, ich will es jetzt beruflich machen quasi, ich will da jetzt wirklich Leute mit erreichen. Und
aber hatte die Musikszene keine berufliche Zukunft für dich?
Also,
du warst ja Rapper.
Ich habe auf Chinesisch gerappt, ja, das war ein anderes
Kapitel in meinem Leben. Die Dinge haben eine halbe Million Aufrufe.
Ey, die haben noch sehr viel mehr Aufrufe in China, wo ja YouTube nicht geht. Da sind sie auf anderen Plattformen.
Welche Plattform gibt's da?
Youku. Da war damals die große, mittlerweile ist, würde ich sagen, Bilibili. Am ehesten die Plattform, die YouTube nahe kommt. Aber es ist halt ein komplett eigenes Ökosystem. Mhm. Ja. Und genau, also ich habe sozusagen YouTube systematisch angefangen mit meinem alten Channel, habe ich 2018. Da war YouTube einfach noch nicht so weit. In Deutschland, da waren so diese so Sachen, dass man so Sponsoren findet und dass man als Influencer Geld verdienen kann. Das war in Deutschland noch so ganz in den Kinderschuhen.
2018?
Mhm.
Na, 2018 war doch da schon einiges.
Es ging schon einiges, aber du, es war...
Das ist ja erst 6 Jahre her.
Ja, in 6 Jahren, weißt du, da war ja eine Pandemie dazwischen.
Ja, aber die Pandemie hat natürlich einen
Influencer-Bereich explodiert.
Hundertprozentig, absolut. Aber ich meine, wir hatten ja mal Wanne hier. Die hat, glaube ich, 2012 angefangen. Und ich glaube, bei ihr ging es dann so 2015, 16 ging es dann los, dass die dann so die ersten, meine ich jetzt noch so grob zu sagen, dass dann die ersten Deals rüberkamen. Aber klar, aber so 2012, 2013, 2014 warst du ja wirklich eine Größe, wenn du 5.000 bis 10.000 Follower hattest, ne?
Aber ich sag dir, 2018 war der Stand so, dass in Deutschland, es gab auf jeden Fall schon Influencer-Marketing und so weiter. Mhm. Das gab es auf jeden Fall, keine Frage. Aber im englischsprachigen Bereich, wo quasi Amerika den Ton angegeben hat, die da einfach ein paar Jahre voraus waren, gab es schon ganz viele von diesen so, ich sag mal, fertigen Bündeln. Da kommt zum Beispiel eine Firma, die auf der ganzen Welt operiert. Zum Beispiel ganz viele VPN-Anbieter würden da in den Kopf kommen. Und die sagen so, und die hatten einfach so vorgefertigte Deals, mit denen sie, du kriegst einfach so ganz einfach, so eine E-Mail, wo dann sagen so, hey, wir haben hier ein VPN, möchtest du 60 Sekunden in deinem Video drüber reden, du kriegst X Geld dafür, und du musst uns einfach nur das davor einfach einmal, du kriegst ein Briefing-Dokument, das liest du dir durch, dann machst du was und dann schickst du es uns rüber, und wenn du da jetzt nicht irgendwie komplett irgendwie aus Versehen was Falsches erzählst, dann passt das auch.
Also gar keine richtigen Abnahmen, kein Briefing, kein
Also so, nur so ein Check, ob ich jetzt nicht so komplett daneben gegriffen habe.
Zahlen die viel Geld?
Damals war das schon so, also die zahlen jetzt nicht riesen viel Geld, aber es ist auch sehr, sehr einfache Arbeit, sage ich mal so, weil du musst quasi, du machst den Content, den du machen willst und machst dann so 60 bis 90 Sekunden Werbeblock rein. Mhm. Und dafür wirst du ganz gut bezahlt. Weil ich
wir glaub, wollen Summen hören.
Weil in Deutschland war damals eher noch so, achso, du willst Summen hören? Ja. Die haben gezahlt. Ich bin sehr offen mit Summen und so, ja. Ich habe hier keine Ängste.
Genau, das wollen wir wissen.
Ich schau alles raus. Also in meinen besten Zeiten, in mein bisher
also bester. Also für NordVPN, also für diese, oder nicht Nord,
für die Ghost,
VPN. Was zahlt so ein VPN? Weil viele machen ja VPN.
Sagen wir mal, wenn deine Videos im Durchschnitt 50 bis 100.000 Aufrufe bekommen, dann zahlt dir ein VPN 1.500 bis 2.500 Dollar.
Das geht.
Also quasi fast.
Das ist ja.
Ist okay. Und ich meine, wenn du 2-3 Uploads oder 2-4 Uploads im Monat machst und in jedem platzierst du so ein Ding, dann hast du vielleicht so Umsatz von 10.000 im Monat plus das, was dir an YouTube an Werbeeinnahmen zahlt und so. Und damit kann man schon arbeiten.
Und sind die gebunden an den Views oder machen die einfach und raus damit?
Das Angebot, was du bekommst, baut auf den Views, die du hast. Die gucken, okay, dein Channel, so und so viele Views im Schnitt pro Video. Also machen wir dir das und das Angebot. Und das bekommst du dann auch.
Ja.
Also es gibt immer wieder Sponsoren, die kommen an und sagen so, ja, lass mal testen. Wenn du irgendwie so und so viele Views hast, dann kriegst du so und so viel, dann so und so viel, so und so viel. Dann sagst du, aber es gibt genug, die das nicht so machen. Und deshalb hast du da auch einfach den Luxus, sage ich mal, zu sagen so, nee, Leute, sorry, Festpreis oder gar nicht.
Aber ist auch egal, ob die jetzt durchskippen, die Leute, weil ganz viele sagen ja so, weiter. Ja,
und absolut, die allermeisten machen das.
Ja.
Also ich sag mal, die Hälfte macht das, laut meinen Analytics. Die Hälfte überspringt.
Machst du's? Oder sagst du, ich gucke Werbung, weil ich weiß ja.
Also ich sag mal so, wenn ein sehr, sehr cooler Creator auf eine coole, kreative Art und Weise seine Werbung einbaut, zum Beispiel so, da fallen mir Leute ein wie Max Fosch oder Preston Goes, die sind einfach so witzig mit ihren Sponsoreneinbindungen, dass ich das auf jeden Fall gucke. Aber wenn du einfach ein ganz normales Video guckst und dann sagt einer so, piep, jetzt mal kurz Pause, jetzt kommt hier irgendwie 60 Sekunden was über NordVPN, damit könnt ihr Netflix auch aus dem Ausland gucken und so. Ganz ehrlich, das habe ich alles schon gehört, das überspringe ich natürlich.
Aber es ist ein guter Punkt für eine kleine Kategorie am Rande und die heißt
Gruß an die Küche.
Ein Gruß an die Küche.
Und bei dieser Kategorie möchte ich von dir eine Empfehlung haben für einen Kanal, den du gerne guckst, wo du sagst, Leute, schaut da bitte vorbei, das lohnt sich.
Okay, da habe ich den gerade genamedropped. Es ist okay, wenn es kein Food-Channel ist.
Klar.
Okay, ich möchte den Leuten empfehlen Preston Goes.
Noch nie gehört.
Es ist ein englischsprachiger Kanal, weil ich hauptsächlich englischsprachigen Content konsumiere. Yeah. Außer Brot mit Ei, das gucke ich religiös auch auf Deutsch. Aber so, nein. Aber ansonsten, also ich gucke tatsächlich sehr viel englischsprachigen Content. Und da finde ich Brot mit, was sag ich schon? Und da finde ich.
Kann man nicht oft genug sagen.
Brot mit Ei, ein wunderbarer Channel, kann ich euch allen empfehlen. Schaltet mal rein. Der Tim, der hat was. Nee, genau, da gucke ich gerne Preston Goes. Und der Grund ist, der ist noch relativ früh in seiner YouTuber-Karriere. Und der Grund, warum ich den so feier, ist, weil Preston etwas mitbringt, was ich in YouTube in den letzten Jahren immer weniger sehe, sondern nämlich genau diesen Oldschool-YouTube-Vibe. Dass es nicht so durchproduziert und durchkommerzialisiert und so formatbestimmt wirkt alles, sondern er ist wirklich einer dieser YouTuber, die sagen, hey, ich habe eine crazy Idee. Ich will mir eine Draisine bauen und auf irgendeinem alten Eisenbahn.
Was will er sich bauen?
Draisine, glaube ich, heißt das.
Was ist das?
Ist das so, doch,
du meinst eine Apfelsine?
Jeder kennt das von so Lucky Luke und so.
Ja, wo man
so,
dann so.
Ja, pumpt, genau. Ne? Auf so einer alten Eisenbahnstrecke.
Draisine?
Ich glaube schon, irgendwie sowas. Irgendwie so in also, die Richtung.
Ist wie die Zahl 3 und dann eine Sine hinten.
Ich habe kein Draisine oder so. Ich glaube, es kommt auf ist ein Fremdwort.
Ich weiß nicht, was ich googeln soll.
Aber du weißt schon, dieses Ding, wo man so auf so einer kleinen Plattform
jetzt
auf
bei Looney Tunes
Gleisen steht. Und dann, genau, und dann pumpt man da quasi mit der Hand. Und dann meinte so, ich will mir jetzt sowas bauen, aber motorisiert und auf einem alten, verlassenen Eisenbahngrundstück da irgendwie langfahren, weil da ist irgendwie die geilste, verlassene Eisenbahnbrücke Amerikas oder so. Und da will ich jetzt irgendwie hin. Und dann baut der das. Weißt du, das ist so ein Bastler-Typ, der dann irgendwas zusammenbastelt. Und dann geht irgendwas schief und dann muss er sich irgendwas irgendwo herbekommen und so weiter. Also so wirklich so dieses so crazy, so ey, ich habe einfach eine abgespacede Idee. Und ich werde das jetzt irgendwie umsetzen und da werden tausend Dinge bei schief gehen und so. Und ich halte
bisschen Finn Kliman, wenn man eine Schublade öffnet.
Ja, bisschen hat auf jeden Fall so ein bisschen so diesen Vibe und so. Aber halt alles mit so einer Leichtigkeit und mit so einer Lustigkeit, die einfach richtig krass mitreißend ist. Und das sehe ich immer seltener auf YouTube, weil ich finde, immer mehr Menschen auf YouTube machen so, hey, hier ist mein Format und so weiter. Und da ich selber Creator bin, verstehe ich das absolut. Und ich finde diesen Content auch voll gut. Aber ich vermisse manchmal diese geilen, handgemachten YouTube-Videos sozusagen.
Du bist englischsprachig orientiert, was deinen Konsum angeht. Aber wo kommt jetzt die Entscheidung bei dir her, zu sagen, ich mach's auf Englisch? Weil du sprichst ja offensichtlich fließend Deutsch, das ist ja, also Russisch ist deine Muttersprache?
Also Russisch ist meine erste Sprache, aber ich würde sagen, Deutsch ist meine Muttersprache. Also ich bin ja hier in Deutschland aufgewachsen, komplett deutsch sozialisiert, komplett irgendwie hier in Deutschland zur Schule gegangen, alles, zur Uni. Also ich bin wirklich deutscher Boy. So ist nicht. Ich bin eher ein Deutscher, der ein bisschen der zufällig russischen Background noch mit dabei hat. Also ich bin natürlich beides irgendwo. Aber ich habe mich auch jetzt nie stark mit russischer Kultur oder sowas identifiziert. Ich habe mich immer als Deutscher gesehen. Und das war ja auch so immer, wenn das kennen natürlich Leute, die gemischten Background haben. Wenn man dann nach Russland mal gereist ist, dann war man auch immer der Deutsche und so. Also dann so, hier war ich natürlich voll oft so, oh, du bist ja der Russe hier und so. Also ja klar, das hatte ich natürlich immer mitschwingen. Aber im Grunde genommen bin ich auf jeden Fall Deutsch. Und Russisch spreche ich fließend, ist meine erste Sprache. Aber Deutsch ist die Sprache, wo ich mich zu Hause fühle, auf jeden Fall. Und Englisch kann ich, weil ich einfach schon immer sehr viel englischsprachigen Content und Serien und so konsumiert habe. Ich habe irgendwie mit 15 oder so mit angefangen und einfach nie aufgehört. Das hat mir sehr geholfen. Und habe einfach nie aufgehört, irgendwie viel mit Englisch zu machen. Sprachen bekommen mir sehr gut generell. Deshalb war es auch für mich nie anstrengend oder so, viel mit Englisch zu machen. Und als es dann soweit war und ich meinte so, ich mache jetzt YouTube. Erstens, dieses, was ich schon eben angesprochen hatte, ich fand, dass die Möglichkeiten, mit YouTube-Content Geld zu verdienen, mit einem global ausgerichteten Channel viel besser waren. Mhm. Das würde ich übrigens heute nicht mehr so sagen. Mhm. Damals fand ich das aber so. Das war der erste Grund.
Also ein taktischer Grund.
Genau, ein taktisch-strategischer Grund. Zweiter Grund ist, dass mich sehr viele Creator damals inspiriert haben, den Content zu machen, den ich gemacht habe. Unter anderem auch viele Food-Creator und ich die einfach geguckt habe und dachte so, Alter, ich möchte so gerne mal mit denen eine Collab machen und so. Ne, ganz groß, also ich glaube allen voran Alex, French Guy Cooking.
Sehr gut.
Ja.
Sehr cooler Typ.
Sehr, sehr cooler Typ.
Ich hab gesehen, du hast ja schon ein paar Kooperationen nicht nur mit englischsprachigen, also nicht nur mit deutschsprachigen, sondern auch mit englischsprachigen gemacht. Ja. Und
auch mit Alex.
Mit Alex auch?
Auch mit Alex.
Den habe ich noch nicht gesehen.
Genau, mit ihm habe ich mal ein Video über Croissants gemacht. Ich war auch in Paris, wir haben zusammen Kaffee getrunken. Ich schwöre dir, das können Freunde von mir bestätigen. Als ich damit angefangen habe, war das so, ich habe gesagt, ey, wenn ich eines Tages mal mit Alex French Guy Cooking eine Collab machen kann, dann habe ich es geschafft. Mir ist scheißegal, wie viel Geld ich damit verdiene, ich will diese Collab. Ich habe es in 2,5 Jahren geschafft, mit Alex einen Kaffee zu trinken. Die Collab kam ein bisschen später. Aber wir haben Kaffee getrunken nach nur 2,5 Jahren. Und dann dachte ich so, fuck yes, ich hab's geschafft. Also mein Ziel war damit sozusagen
erreicht. mit Vanessa Malwanne hast du Rahmen gemacht?
Ja, das war eine richtig geile Collab. Ja.
Dann habe ich gesehen, einen, dem ich seit kurzem erst auf dem Schirm habe, aber der ist wirklich gut. Ich weiß nur gar nicht, was so sein Background ist. Echlab?
Ethan Schabowski.
Aber sein Kanal heißt Echlab, ne?
Sein Kanal
ist auf Instagram zumindest.
Ja, genau. Weil keiner kann seinen Namen aussprechen, ist sein Problem.
Schabowski.
Aber so ganz weird geschrieben.
Ja. Finde ich auch gut, weil er geht den Sachen auch auf die Spur, so ein bisschen, wie funktioniert was.
Super.
Vergleicht Sachen.
Ethan haben eine große Döner-Tour gemacht hier in Berlin für seinen Kanal. Ich war sein Döner-Guide.
Perfekt.
Sehr, sehr gut. Ich muss auch sagen, also es hat auch echt gut geklappt. Wir hatten auch zum Beispiel während Corona hatten wir so einen Discord-Server, wo so ein paar Creator drin waren. Und ich muss ehrlich gestehen, das war also wirklich, mir ist scheißegal, wie viel Geld ich damit mache, aber dass ich dann in einem Discord-Server war, wo die Creator drin waren, die ich gefeiert habe auf mein Leben und alle haben sich so untereinander.
Wer war drin?
Oh Gott, also da waren zum Beispiel Chinese Cooking Demystified, die absolute Koryphäe auf dem auf dem Bereich chinesische Küche. Made with Lao, auch chinesische Küche, war dabei. Ethan war dabei, Schabowski, Alex, French Guy Cooking war da kurz mal drin. Damn, wer war da noch drin? Also die fallen mir jetzt natürlich alle nicht mehr ein.
Ja.
Aber da waren ganz viele, auch wirklich große dabei. Brian Lagerstrom war auf jeden Fall dabei, der ist super.
Der ist so ein bisschen wie der Dad, finde ich. Der kommt immer so Daddy-mäßig rüber. Ein
bisschen, ne?
Wahrscheinlich wegen den grauen Haaren.
Ja, obwohl er noch super jung ist.
Ja, glaube auch.
Der ist jünger als
wir. Er aussieht.
Ja. Ja? Ja, ich glaube, der ist so Anfang 30, Ende 20 noch vielleicht oder so. Ja, irgendwie so. Middle Eats, Obi, der sehr, sehr sweeter Typ, macht fantastischen Channel zu Nahostküche. Also alles von nordafrikanisch bis persisch. Überkrass. Kulinarisch einfach nur Bombe. Genau, und dann waren da noch ein paar Leute drin, die mir jetzt natürlich nicht einfallen. Also so, es gab so die extremen Kings, wie so ein Joshua Weissman oder so ein Babish waren da jetzt nicht drin, aber sozusagen eine Stufe drunter waren ganz viele drin, so aus der quasi so, aus der zweiten Bundesliga, sag ich mal.
Boah, wenn man das so, ich weiß nicht. Ich glaube, das war schon erste Bundesliga, aber es war halt jetzt kein Ronaldo.
Ja, genau. Ne? Genau.
Aber
es war nicht die Champions League, es war die erste Bundesliga, so.
Ja.
Und das von jemandem, der keine Ahnung von Fußball hat. Aber gerade ist EM und gerade tue ich so, als hätte ich Ahnung von Fußball.
Wie alle.
Ja, einmal alle zwei Jahre gönne ich mir das.
Das ist, und Sturmwaffel habe ich noch gesehen.
Genau.
Ja, ihr wart essen, ich habe auch Döner essen.
Wir waren nicht Döner essen, wir haben für seinen Kanal mal eine kleine Tour durch Berlin gemacht. Da waren wir Pulled Noodles essen.
Wo wart ihr?
Bei Mönchengladbach, ganz, ganz classic. Dann waren wir bei Big Basha. Levantinisch essen, also so Hummus und Co. Fantastisch. Und dann waren wir noch Tacos essen bei Taqueria El Oso in der Markthalle Pfefferberg. Sehr, sehr krass.
Aber ich finde, das ist der perfekte Zeitpunkt für die nächste Kategorie und die heißt
Füllerei mit Ei.
Du stehst drauf, wenn ich irgendwas mit Ei mache, ne?
Ich finde das genial.
Drei Foodspots. Die du heute noch unbedingt besuchen wollen würdest oder jeden ans Herz legen würdest, der morgen nach Berlin kommt und sagt, ey, ich habe nur Zeit für drei Foodstationen, was sollte ich mir angucken?
Okay. Da fühle ich mich jedes Mal sehr, sehr krass herausgefordert bei solchen Fragen, weil es gibt so viel und für mich ist es immer so, sag mir bitte, was deine Anforderung ist, sozusagen.
Das so gehe ich auch vor. Ne? Auf was hast du Bock? Streetfood, Fine Dining, ja, gibt es eine
genau.
Richtung?
Genau. Aber ich sag jetzt einfach mal so, quasi so aus dem Bauch heraus.
Ja, was dich glücklich machen
will. Ja, genau. Also, da würde ich den Leuten einmal so ein kleines Doppelpack empfehlen. Ich packe jetzt mal zwei in eins. Und zwar gibt es, du und ich, wir waren letztens mal gemeinsam Burek und Cevapcici essen.
Das ist Bäckerei Sofra.
Genau, die war zwar super, die kann ich auf jeden Fall auch empfehlen, aber es gibt nicht weit von da, wo ich in Berlin lebe, gibt es den Laden Sarajevo, wo es absolut Endgame bosnischen Burek und Cevapcici gibt. Sehr, sehr, sehr krass. Und eine der geilsten Sachen daran ist, dass es schräg gegenüber einen Biergarten namens Eschenbräu gibt, der fantastisches Bier macht und so einen richtig guten Back to the Roots Berliner Vibe hat. Das ist so kein Hipster-Spot oder sowas. Das ist kein Brewdog oder so. Das ist das Gegenteil davon. Das sind Leute, die Bierbrauhandwerk lieben, fantastisches Bier machen in simpler Atmosphäre und allen Sachen voran. Es hat diesen geilen Biergarten-Charakter, dass du dein Food mitbringen darfst.
Ich bin oft im Sarajevo. Cevape sagen die und Borek sagen
Genau.
Das ist,
stimmt, Cevapcici ist, glaube ich, kroatisch, ne?
Ja, es wurde mir auch letztes Mal so.
Da von, sprachlich komme ich manchmal nicht
von ganz Kladams mit. Von erstmal erklärt, dass die, ich sage auch mal Cevapcici, aber.
Cevape, ne?
Cevape so, sagen die. Und ich muss sagen, mega krass. Manchmal ein bisschen zu wenig Würze, aber das ist.
Oh, nicht gestern. Da war ich.
Nein?
Das war gestern da. Gestern
ich glaube, es ist tagesabhängig, aber. Maybe. Einer der besten in ganz Berlin, würde ich so sagen. Aber ich kenne diesen Biergarten nicht.
Und das Krasseste ist, also die beiden sind einzeln schon geil, aber im Doppelpack, wenn du dir zu Sarajevo, bei Sarajevo ein paar Cevaps und Burek holst und dann rübergehst zu Eschenbräu.
Du darfst damit rübergehen.
Du darfst rübergehen. Das ist ja so macht man das ja, glaube ich, traditionell in Biergärten, auch in München und so, dass du dein Essen mitnehmen darfst. Was ich dann in immer mache, was ich übrigens dann immer mache und den Leuten, denen ich diese Kombo empfehle, auch ans Herz lege, ist, gibt mal ein saftiges Trinkgeld im Eschenbräu, weil wenn ihr da natürlich irgendwie sitzt und futtert und die nichts dran verdienen, dann finde ich, ist das fair, dass man ein schönes Trinkgeld da lässt. So, muss natürlich keiner machen, aber ich mache das dann immer ganz gerne, weil ich finde, das ist einfach eine mega coole Geste von denen, dass man das machen darf. Weil in Berlin, wo es sehr kommerziell geworden ist, so in der Food-Szene, finde ich das super, dass sie quasi ihre kommerziellen, so ihre Gewinnspannen so hinten anstellen und sagen, hey Leute, zum Biergarten-Style gehört dazu, dass ihr euer Food mitnehmen dürft. Mhm. Das finde ich so cool von denen und deshalb gebe ich dafür gerne auch ein saftiges Trinkgeld.
Ist ein bisschen im Aussterben, ja.
Und weil die auch verdammt faire Preise haben. Das soll nicht der Grund sein, warum Leute ins Eschenbräu gehen, aber wenn du eins der besten Biere in Berlin für 2,70 bekommst, das ist einfach ein Argument auch trotzdem.
Lass dich zählen.
Ja, genau. Also das ist so Nummer 1 Empfehlung.
Ja.
Nummer 2 Empfehlung. Die Gegend, die in Berlin am nächsten an ein Chinatown rankommt, ist die Kantstraße.
Hundertprozentig.
Und da gibt es in der Kantstraße einen Laden, wo es echte Hand-Pulled-Noodles gibt aus China. Und mit echt meine ich nämlich nicht Biangbiang-Nudeln. Biangbiang-Nudeln ist das, was ganz viele gerade machen in ganz Deutschland. Das sind diese breiteren Bandnudeln. Die sind auch handgezogen. Aber das ist das, was so Läden wie Wencheng und so machen. Wo quasi ein breites Teigband genommen wird und das wird einfach super lang gezogen.
Aber ist ja Handpulled.
Ist eine Handpulled-Nudel. Aber es gibt die Handpulled-Nudel in China. Und die heißen... Also die heißen Lamien, wo auch das Wort Ramen herkommt. Und diese Lamien, es gibt einen Laden, der heißt Lanzhou Lamien tatsächlich jetzt in Berlin, auf der Kantstraße. Und da gibt es die Original Handpulled Noodles. Und die werden nämlich ganz anders gezogen. Da musst du dir vorstellen, da hast du halt eine Teigwurst, die wird einmal lang gezogen, dann wird sie in der Hälfte gefaltet, dann hast du quasi zwei übereinander. Die zwei werden dann nochmal gezogen und wieder gefaltet, dann hast du vier übereinander und nochmal, bis du, glaube ich, 512 Nudeln oder 256 Nudeln hast. Und es sieht, wenn die das machen, verdammt einfach aus. Keiner kann das. Keiner kann das, ohne wirklich zur kulinarischen Schule in China zu gehen, um das zu lernen. Das kannst du nicht einfach so. Das kann man nicht.
Und wie heißt der Laden, wo es das
gibt? Lanzhou Lamien heißt der.
Aha.
So ein bisschen, das bestimmt so Links bei dir in der Beschreibung von der Episode oder so.
Ja, ja,
können wir das reinpacken.
Ich schreibe alle rein,
logisch. Genau.
Ja.
Und dann, ich komme mir fast schon, also du hast ja eine andere Audience. Ich spreche ja mit deiner Audience gerade. Meine Leute, die meinen Channel gucken, die wissen längst, dass ich zu Big Basha gehe, wo ich auch mit Sturmwaffel war, wo ich auch selber von meinem Channel schon oft war. Aber den Laden möchte ich tatsächlich vielen Menschen empfehlen. Ist ein libanesischer Brunchladen, da kannst du ab morgens bis so nachmittags hingehen und so Sachen wie Hummus, Ful, Babaranoush, Musabaha.
Der Laden wurde mir erst essen. Gestern empfohlen.
Ja.
Und der hat genau das gleiche gesagt wie du. Der hat erst, glaube ich, gesagt, Arabisch, Libanesisch, hat sich so korrigiert. Ich glaube, es war Bennys Buffet. Der hat es gestern, weil das kommt mir gerade so bekannt vor, die Aussage, dass ich so ein Déjà-vu hatte.
Ja.
Du hast es zwar heute auch schon mal erwähnt, aber das war gestern, hat mir das jemand empfohlen.
Geil.
Aber ich weiß nicht mehr warum, aber ja, bitte.
Aber der Laden ist einfach fantastisch, weil ich meine, jeder von uns hat wahrscheinlich schon mal irgendwie Hummus probiert oder so. Und ich finde aber, die Gesamtexperience bei Big Basha ist einfach optimal, weil nicht nur gibt's dort, also wie ich finde, so mit den besten, wenn nicht den besten, so Hummus und diese ganzen libanesischen Sachen der Stadt, sondern der Vibe ist auch noch perfekt.
Was macht einen guten Hummus für dich perfekt? Weil Hummus ist ja,
ja,
erstmal je nach Region unterschiedlich.
Ja,
viele Deutsche, gerade so diese Supermarkt-Hummus und sowas, das ist...
Ja, das ist für die Katze.
Ist ja Quatsch.
Ja, das ist Quatsch.
Und viele haben dadurch ein falsches Bild von Hummus.
Genau. Genau deshalb empfehle ich das. Ja. Weil ich will, dass die Leute mal einen richtigen Hummus essen.
Aber was ist richtiger Hummus für dich?
Okay, ich habe da mal ein Video darüber gemacht und das war eins der ersten großen Videos. die bei mir so viele Aufrufe bekommen
haben. Also du bist auf die Spuren gegangen, sag mal.
Ich habe es versucht. Ich bin dafür. Okay, warte jetzt. Man kann nichts Richtiges sagen zu dem, was jetzt kommt. Aber ja. Ich bin nach Israel gefahren. Und in Israel bin ich aber zu einem palästinensischen Großmann
gegangen. Kurve gekriegt.
Nee, aber so wirklich. Ich bin in die Stadt Akko gegangen, ganz nah am Libanon dran. Mhm. Und dort ist ein Mann namens Abu Said. Auf jeden Fall ein arabischer Mann. Und der seit sehr langer Zeit einen sehr berühmten Hummus-Shop dort hat in Akko. Akko, eine der ältesten Städte der Welt. Super, super klein, super, super schön. Und dort habe ich so, das ist so einer von den zwei heißen Hummusläden. Also es gibt einmal Abu Said und dann gibt es in Tel Aviv gibt es, oh, natürlich fällt der mir jetzt nicht mehr ein. Oh, egal, es gibt noch einen krassen berühmten.
Das
reichen wir alles nach. Es gibt einen krass berühmten in Tel Aviv und es gibt einen krass berühmten da in Akko im Norden. Und ich war in Akko, weil meine Oma da in der Nähe wohnt.
Deine Oma wohnt in Akko?
Meine Oma wohnt in Haifa.
Ist deine Kneife, ist ein israelischer Name?
Ist ein jüdischer Name, aber nicht kein israelischer Name.
Aber deine Oma ist die Mutter deiner Mutter? Oder?
Diese Oma ist die Mutter meines Vaters.
Aha, das heißt, du hast. Aber sind die Israelis? Nee.
Nee. Also meine Oma hat zwar, glaube ich, mittlerweile die israelische Staatsbürgerschaft, aber sie ist auch irgendwann in den 70ern dahin, in ihren 70ern dahin ausgewandert, aus Russland.
Ja.
Genau, nicht in den 70er Jahren, sondern in ihren 70ern nochmal. Dachte sie so, hey, warum nicht nochmal auswandern? Meer ist schön und so, Russland ist kalt.
Aber das ist spannend, weil deine Lebenslinie, die geht ja, also allein von deinem Leben jetzt, geht ja jetzt schon.
In alle Richtungen.
Ja, in alle Richtungen. Also es ist Wahnsinn. Wow.
Ich glaube, das spiegelt sich auch wieder in meinem Food-Content.
Mhm.
Der ist ja auch von überall. Ja.
Hummus.
Genau, wir waren bei Hummus und ich bin extra zum Abu Said in Akko gefahren. Und sein Hummus, also dazu muss ich erstmal sagen, Hummus ist und bleibt Hummus. Also du kannst jetzt nicht Hummus essen gehen und erwarten, dass du Tim Raue Food in deinen Mund bekommst oder so. Weißt du, Hummus ist ein bodenständiges, zugängliches, günstiges Bauernessen quasi ursprünglich. Und man kann es perfekt machen, aber perfekter Hummus kann eine 10 von 10 auf der Hummus-Skala sein, aber auf der overall, wie krass kann Essen überhaupt sein, Skala, ist es natürlich ein bisschen andere Bewertungsgrundlage, sage ich mal. So, aber Abu Said hat Hummus so gut gemacht, wie Hummus nur sein kann. Und bei Abu Said habe ich so was sehr, sehr Wichtiges gelernt. Es geht nicht darum, wie krass Hummus selbst gemacht wird. Also zum Beispiel, wir kennen aus Deutschland, manchmal machen Leute Hummus noch mit Rote Beete rein oder mit geröstete Paprika rein und mischen da noch 17 Gewürze und dies und Feta und was. Und ich denke mir so, Mann, Leute, nein, keep it simple, bitte. Du machst einfach, Hummus muss einfach nur geil nach Kichererbsen schmecken, geil nach Tahini schmecken, bisschen Säure, ein Hauch von Knoblauch, ein Hauch von Kümmel, das war's.
Kreuzkümmel.
Kreuzkümmel, genau, Kreuzkümmel. Und er muss sehr, sehr smooth sein. Das ist sehr, sehr wichtig, er muss sehr, sehr smooth sein. Da gibt es ein paar Tricks, wie man das erreichen kann, zum Beispiel die Kichererbsen schälen oder
Natron.
Mit Eis, genau, ein bisschen Natron, ein bisschen Kichererbsen schälen, mit Eiswürfeln in den Blender packen und so.
Mhm.
So, da gibt es so ein paar Tricks, aber im Grunde genommen, Hummus muss super smooth sein und er muss du musst die zwei Hauptgeschmäcker, nämlich Kichererbsen und Tahini, gut rausschmecken können und dann mit einem Hauch von anderen Sachen das Ganze abgerundet. Zitrone, Kreuzkümmel, ganz bisschen Knoblauch vielleicht.
Salz.
Ja, Salz, ja. Obvious, genau. Salz natürlich so. Das muss alles rein und der Hummus, der ist auch, und Olivenöl.
Ja.
Gerne oben drauf, gerne auch ein bisschen rein schon.
Warum ist Olivenöl?
Warum Olivenöl? Mhm. Ich finde, das rundet das Ganze ab, macht ein bisschen diese, macht, also fügt nochmal zur Cremigkeit hinzu, ein bisschen Richness, also wird nochmal so geschmeidiger so dadurch und auch ein bisschen so, fühlt sich luxuriöser an, wenn man das mit Olivenöl macht. Und wenn man den oben drauf packt, gibt es auch nochmal geschmacklich einen interessanten Kontrast, weil gutes Olivenöl und im Nahen Osten, im Levant, in dem Bereich da Libanon, Israel, Syrien und so, gibt es natürlich auch wunderbare, geile Olivenöle.
Da kam gerade das Französische durch. Hast du gehört? Das Levant.
Levant.
Weil eigentlich denkt man ja nicht, man müsste auf etwas, was voll gepackt ist mit Fett und Hummus ist schon sehr, sehr fettig,
ja,
nochmal Fett oben drauf packen.
Ja.
Aber ich habe auch mal irgendwann eine Erklärung gehört, dass es schon unterstützt dabei, das Fettige mehr mit aufzunehmen, also das Fett mit Fett, Aber jetzt, wo ich so drüber nachdenke, ist mir auch ganz geil, weil dann trocknet das nicht so an oben. Mhm. Das heißt, wenn du Hummus so stehen lässt.
Oh ja, der 10 Minuten, steht nicht lange.
Das sieht nicht gut aus. Nee. Das Olivenöl, das schützt nochmal ein bisschen und sieht wirklich einfach nice aus.
Genau, genau. Sieht ein bisschen nice aus und so, genau. Und dann, pass auf, also, aber im Grunde genommen ist Hummus sehr simpel. Bei Abu Said machen sie diese simplen Sachen einfach spot on, genau so, wie sie sein müssen. Und machen nicht mehr als das sozusagen, weißt du, du hast diesen Hang. Also gerade wenn du zum Beispiel in Berlin einen Hummus-Shop eröffnest und du bist jetzt aber ein Fancy-Shop, das kenne ich von vielen israelisch geführten Hummusläden in Berlin, die ich finde nie so gut sind, wie die libanesisch geführten zum Beispiel, weil die Israelis hier haben den Hang dazu, das irgendwie noch special zu machen und dann noch oben dies drauf und das drauf. Und
in bunten Farben.
Ja, ja, genau. Und dann noch irgendwie bunt machen und rote Beete und das und so. Und ist okay. Aber es ist nicht mehr der Classic und ich bin bei Hummus auch ein krasser Traditionalist. So. Und bei Abu Said habe ich gelernt, dass du die Basics richtig machst und dann Hummus, die ein geiler, perfekter Hummus ist eine Gesamtexperience und zu der gehört neben dem Hummus selbst ein kleiner Beilagenteller mit eingelegtem und frischem Gemüse, rohe Zwiebel, mega wichtig, weil mit der rohen Zwiebel dippst du in den Hummus. Kann rot, also bei Abu Said ist er weiß, bei Big Basha in Berlin ist er rot. Mhm. Beides scheinbar zulässig.
Hat ja was mit der Verdauung zu tun. Also rote Zwiebeln roh kannst du besser verdauen als weiße.
Ist das so?
Ja, Handkäse mit Musik, wo ich herkomme.
Ja.
Die Musik steht für die Zwiebeln, die halt roh gereicht werden und davon musst du halt furzen.
Ah.
Deswegen die Musik. Und die rote Zwiebeln, wie ein roter Tomatensalat, die kannst du, Schalotten auch, kannst du besser verdauen, ohne die Fliegen zu bekommen.
Deswegen, das ist spannend.
Aber so eine Cevapcici-Platte, da bekommst du die rohen Zwiebeln drauf geballert, aber ohne Ende, die weißen. Deswegen die Frage. Spannend.
Okay, aber zum Beispiel, genau, auf jeden Fall rohe Zwiebeln zum Dippen vom Hummus, das ist übrigens ein geschmacklicher Kontrast, ey, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist richtig lecker.
Ja?
Das ist richtig lecker und das ist so, weißt du, es gibt manche Geschmackskombinationen, da sagst du, okay, das schmeckt einfach nur wie diese zwei Dinge zusammen, Punkt. Mhm. Und es gibt manche, die sozusagen, wo das Gesamtergebnis mehr ist als die Summe der Einzelteile. Und Hummus mit roher Zwiebel zu essen, ist eine dieser Sachen. Es schmeckt nicht einfach nur wie rohe Zwiebel mit Hummus. Es schmeckt wie ein neues Konstrukt, was sich daraus ergibt.
Wie Pommes und Eiscreme.
Ja! Milchshake dazu, oder? Oder Eiscreme?
Es gibt beides.
Okay,
aber ich bin eher der Milchshake-Typ, aber gerade ist ja so im Hype mit Eis. Ich bin aber nicht so der Eistyp, ich bin eher der Milchshake-Typ.
Aha.
Auch so generell. Aber muss man sich mal trauen.
Ja.
Muss man mal aus der Komfortzone raus,
genau,
um was Neues zu entdecken.
Genau. Nee, genau, also rohe Zwiebel gehört dazu, fantastisch. Dazu libanesische saure Gurken, bitte keine Spreewaldgurke nehmen, anders. Und dann ein paar eingelegte Oliven, ein bisschen rohe Tomate. Manchmal kommt noch so ein bisschen so rohes Grünzeug wie Minze oder Rucola oder so dazu. Kann man machen, ein bisschen Gurke und so. Ein bisschen der rot eingelegte Rettich.
Ja.
Super lecker. Also diese salzig-sauer eingelegten Akzente. Ne, man kann sich das vorstellen. Hummus
ist Fett so aufzubrechen.
Genau. Hummus so fettig, cremig, so, weißt du, so aromatisch, aber eher so eine geile breite Basis, so thick irgendwie. Und dann so dazu diese Punches von sauer eingelegtem salzigen Stuff. Richtig lecker. Auch so die Schärfe so von so einer Zwiebel oder so. Richtig geil, um das irgendwie so zu kontrastieren. Und dazu sozusagen als so Basis dazu eine frisch gebackene Pita.
Hundertprozentig.
Genau. Und in dieser Kombination kriegt man eine volle Hummus-Experience. Das heißt, wenn ich so sehe, wie Menschen sich hier in Deutschland einfach Supermarkt-Hummus holen und dann mit so einem Roggenbrot oder so da rein dippen oder wenn überhaupt oder das weiß ich nicht. Oder noch schlimmer, eine Möhre oder so da rein dippen oder so. Paprikastick oder so.
Wow.
Das finde ich wirklich, dann verstehe ich auch, warum Leute Hummus halt nur so okay finden.
Ja, das ist genau wie die Guacamole aus dem Supermarkt, die irgendwie noch mit Farbstoffen hochgebildet ist. Da habe ich eine Aussage, ich habe mal auf einem französischen Musikfestival ein Restaurant geführt, zusammen mit Nadav und Alex. Und Nadav ist Israeli und er hatte eine Regel, wenn es um Hummus geht. Und die war ganz einfach und die konnte jeder befolgen. Und die lautet, don't fuck with the Hummus. Und wenn du das befolgst, und du keine Scheiße anstellst im Hummus, dann hast du es verstanden.
Absolut.
Und das war die einzige Regel. Das heißt, sobald da irgendwas reinkommt, was da nichts drin verloren hat, dann hast du bei ihm einfach kein Ansehen mehr gehabt.
Ja, 100%, 100%. Ja.
Wir haben jetzt, wir haben Riesenthemen angeschnitten. Wir haben den China-Außenexport-Reporter heute hier gehabt. Wir sind jetzt in der Levante-Küche gelandet. Wir haben über deinen Content geredet.
Ja.
Ich weiß, dass wir heute noch ein bisschen was vorhaben. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir müssen das nochmal wiederholen. Aber lass uns nochmal ganz kurz auf den Content von dir generell eingehen. Weil du machst das, was ich mir eigentlich immer gewünscht habe, als jemand, der Bock auf Geschichte hat, jemand, der Bock auf Essen hat und diese Geschichten zu entwickeln. Ich sehe mich nicht so als den größten Techniker in Form von, ich mache 20 Jahre ein Ding, weil ich bin sehr sprunghaft in meinem Leben. Ich glaube, das ist eine Gemeinsamkeit, die wir beide miteinander teilen. Ich habe schon viele Jobs in meinem Leben gehabt. Wenn ich mir deinen Lebenslauf anschaue, du auch?
Ja, durchaus.
Du hast ja scheinbar eine Videoproduktionsfirma gehabt. Du warst ein chinesischer Rapper. Du bist YouTuber, du bist Foodblogger, du bereitest Themen auf, du recherchierst gerne. Und nur so, dass man mal so mit Wind bekommt, du machst deinen Content. Wie machst du deinen Content? Wie bereitest du so ein Video vor?
Tatsächlich ist es so, ich habe unterschiedliche Arten von Content auf meinem Channel. Mhm. Es gibt Videos, das sind so Videos, wo ich jetzt echt mal hier so Tacheles, Karten auf den Tisch, wo ich sage, fuck, ich habe für Ende der Woche einen Sponsor gebucht, ich muss jetzt was produzieren. Und dann muss auch manchmal ein schnelles Rezept einfach auf den Tisch, was ich dann halt einfach so runterdrehe und das dann zusammenschneide und so.
Beispielsweise
so, da fällt mir jetzt so zum Beispiel ein, ich hatte mal so ein Ding, wo ich dachte so, ich brauche jetzt ein schnelles Video und da wollte ich Köttbullar machen, schwedische Meatballs, bekannt aus IKEA.
Ihr kennt es unter dem Namen Köttbullar.
Aber Köttbullar ist tatsächlich richtig, die Sprache, glaube ich. Ich glaube, da kann unser Kumpel Per uns vielleicht das nochmal korrigieren. Der ist ja Schwede. Genau. Und da.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen immer raus. Und da habe ich so, da hatte ich natürlich so den Gedanken, so, okay, wie kriege ich, also ich brauche irgendein Rezept. Für jetzt Ende der Woche sind mir Köttbullar eingefallen, weil ich einfach letztens welche hatte, die lecker waren. Und dann habe ich gesagt, ich mache jetzt Köttbullar. Und weil ich irgendwie dachte, einfach nur Köttbullar, irgendwie ich brauche einen Spin, irgendeinen Special Spin. Ich habe die dann serviert wie Hummus. Ich habe die dann
durch
so,
den Mixer gejagt oder was?
Nee, ich habe die, weil zu Köttbullar gehört ja Kartoffelbrei.
Ja.
Und ich habe den Kartoffelbrei quasi auf einem großen flachen Teller verteilt mit so einem Löffel, so eine Kuhle in die Mitte gemacht. Und dann in die Mitte, anstatt von Meatballs, von schwedischen Meatballs, weil ich finde, das bei so Fleischbällchen ist der schwierigste Part, das Formen der einzelnen Fleischbällchen. Da habe ich ein bisschen manchmal keinen Bock drauf. Da kriegt die Faulheit.
Weil die
auch
so klein sind.
Ja.
Bei den Schweden, die haben ganz kleine Bällchen.
Genau.
Also warum? Wo sind die deutschen Klöße geblieben?
Ja, wirklich. Wo sind die guten alten Fleisch?
Nur einen großen.
Ja. So effizienter. Ja, da haben die Leute, nehmen sich mehr Zeit. Und auf jeden Fall sind die kleinen Bällchen, dachte ich so, hey, warum nicht? Warum nicht einfach genau die Gewürzmischung, ja, die ich sonst in so Köttbullar packen würde und pack die in quasi so ein Hackfleisch rein. Also ich habe einfach Hackfleisch angebraten mit dieser Würzmischung von Köttbullar und ist dann so verteilt und dann oben diesen Gurkensalat drauf und so. Also ich habe einfach so was ähnliches wie Swedish Meatballs gemacht, aber in eine ganz andere Form gepresst quasi und so. Und also das sind dann die Ideen, wo ich dann einfach sage, hey, ich habe jetzt wenig Zeit, da muss was auf den Tisch. Ich finde das, also ich habe auf jeden Fall, wenn der Content richtig kacke war, auch gesagt, sorry, das bringe ich nicht raus. Auch Sachen, die ich schon gefilmt und mein Kameramann bezahlt habe und dachte einfach so, nein, ist nicht geil. Da sage ich schon, also ich habe auf jeden Fall eine rote Linie, wo ich sage, der Content ist nicht geil und es ist auf Langzeit gesehen schlimmer, das jetzt trotzdem rauszubringen, als zu sagen, hey, ich cancel das, dann muss der Sponsor halt entweder verschieben oder sagen halt, sorry, diesmal nicht. Und das Geld an meinen Kameramann zahle ich trotzdem und mache ein bisschen Verlust. Ist okay. Manchmal muss ich das einfach hinnehmen.
Machen nicht alle so.
Ich weiß, ich habe auch so Momente, wo es ganz knapp dran vorbeigeht und so, aber ich habe auch.
Meinst du, ganz knapp dran vorbeigeht?
Ja, wo ich denke so, ach komm, lass, ey, poste doch einfach. Und dann sage ich dann im letzten Moment so, nee, man doch nicht. Oder wo ich andersrum sage so, ach komm, das cancel ich raus. Und dann sage ich so, nein, doch, das bringe ich jetzt doch raus. Und übrigens, Das Krasse daran ist, man weiß nie, welcher Content geil ankommt. Ich habe schon ganz oft Videos gepostet, wo ich dachte so, scheiße, das ist ja jetzt echt nicht mein bestes Werk.
Das ist es.
Bring die raus und die gehen steil.
Darauf wollte ich gerade hinaus, weil ich bin sehr, sehr, sehr kritisch. Mhm. Und manchmal mache ich hier auch was und allein durch Thumbnails machen oder durch Kamera umstellen, hast du nicht mehr den Perfect Shot, dass etwas nicht mehr dampft, nicht mehr fließt, nicht mehr irgendwas. Und ich weiß genau, das ist nicht das, was die Leute sehen wollen. Ich weiß, was die Leute sehen wollen. Ja. Kann ich jetzt hier nicht mehr erreichen. Und dann denkst du, wir haben aber gerade 3 Stunden in der Küche gestanden oder 4 mit Vorbereitung. Ja. Und vielleicht ist es auch schon geschnitten. Und dann denke ich mir, bringe ich es raus oder nicht. Aber der Cut hat auch schon drin gearbeitet. Ist ja auch so ein bisschen sein Werk jetzt, was ich jetzt vernichten werde oder einfach ad acta archiviere, wegpacke.
Ja. Ja.
Und dann denke ich mir manchmal, also ich sag mal zu 20%. Ist schon, glaube ich, auch eine hohe Quote, sage ich, machen wir nicht. Aber den Rest sage ich, komm, hau raus. Und komischerweise, ganz viele von diesen Videos sind wirklich viral gegangen und da denke ich mir, so fein, wie man es den Leuten da draußen schneiden möchte, so fein wollen sie es manchmal gar nicht.
Nee.
Aber es ist ja ein bisschen schade auch. Und ich glaube, viele andere Creator, die ziehen die nochmal durch und sagen, scheiß drauf, raus damit.
Ja, voll. Aber genau das ist dieses Ding. Du weißt nie, was funktioniert. Ich kenne das auch noch. Ich habe früher in einer Band gespielt. Ich kenne sehr gut dieses Ding. Wir hatten das mit der Band auch. So die Songs, wo wir meinten so, boah, das ist ein Hit. Das ist so geil. Der ballert richtig. Ja. Das sind dann die Songs, wo alle so, ja, whatever, next. Und dann so die komischen Lückenfüller fürs Album oder so. Da stehen dann Leute 5 Jahre später und sagen noch, spiel mal diesen albernen Song von früher, wo ihr über Bananen singt oder sowas. Und wir so, Mann, ja.
Den Bananensong?
Bananensong, ja. Bananasong, so einer der allerersten Songs, mit dem wir einfach nur Just for Fun uns mal in ein Jugendzentrum gestellt haben zum Spielen. 5 Jahre später, mit Plattenvertrag und Deutschlandtour, da stehen die Leute vor der Bühne und sagen, spiel mal Bananasong.
Naja gut, ist die Rache kommt zurück sozusagen. Ja.
Ist wirklich so, also man weiß wirklich nie, deshalb sage ich auch manchmal so, hey, auch wenn ich das gerade jetzt nicht so mega fühle, bring mal trotzdem raus. Mhm. Aber es gibt wirklich auch Werke, wo ich sage, ey, sorry, das ist wirklich, da bin ich nicht mit dem Herzen dabei. Das merkt man auch und das poste ich jetzt nicht. Gibt's manchmal. Gibt auch Sachen, wo aus bestimmten Gründen, ne, ich gesagt habe, ey, muss trotzdem raus und so. So, aber das war jetzt der Lückenfüller-Content, über den will ich ja gar nicht sprechen. Also das sind die schwächeren Sachen, weil manchmal Creator-Dasein ist rough und manchmal muss man halt auch mal sowas posten, weil man schnell mal was Schnelles raushauen.
Du sagst das so, aber es ist wirklich rough. Ja. Viele denken, es wäre nicht mal ein Vollzeitjob.
Ey, das ist das Krasseste am Creator-Dasein. Das, was du ins Internet stellst, sind ja die 5%, wo du mega den Spaß hast und irgendwie hier voll irgendwie abgehst und irgendwie versuchst, irgendwie gute Laune zu haben und Energy rüberbringst und so. Ne, das sind dann diese Sachen. Die kommen dann ins Internet. Das ist das, was die Leute sehen. Und die 95%, wo du dir einen upstrugglest als Creator, das ist ja, wird ja oft nicht mitgefilmt und so, weißt du, so harte Verhandlungen und nervige, schwierige Kooperationen. Kooperationspartner.
Unbezahlte Überstunden,
einfach Selbstzweifel, lange Gespräche mit Co-Creatoren, wo man sich denkt, so scheiße, wo soll das alles hingehen? Stehe ich mit 60 immer noch hier und sage, smash the Subscribe-Button und so.
Smash den Subscribe, habe ich noch nie gesagt. ist es dein Go-To?
Sagen viele. Naja, aber so, genau, also diese ganzen Sachen kommen ja nicht rein. Deshalb ich verstehe das auch total, warum Leute denken, Creator haben nur den Spaß ihres Lebens und ist ja gar kein richtiger Job und so.
Ja.
Ich verstehe das total. Ich glaube, viele wissen nicht, wie viel dahinter steckt, wie viel Stress und Herzblut und so dahinter steckt und auch Druck. Und für mich auch wirklich Sachen wie so Selbstzweifel und Impostor-Syndrom und so, ganz krass.
Ja.
Ne?
Ja.
Warum jetzt ich? Warum stelle ich mich hin und beiße einen Apfel und sag, boah, der ist ja lecker und krieg dafür 1 Million Aufrufe und jemand anders, weißt du, ist ein krasser Künstler und findet keine Audience oder so. Das ist schon krass.
Hundertprozentig, da bin ich ganz bei dir. Aber dann gibt es wiederum andere, wo ich mir denke, ach nö, dann ist es okay, dass ich hier bin. Also das ist also so schlimm ist es auch gar nicht.
Ja.
Aber und genau das sehe ich ja bei dir auch. Du hast ja recherchetechnisch bei einigen Themen. Wie lange sitzt du denn an den an den Videos, wo du wirklich mit dem Herz dran hängst?
Genau,
das merkt man dir an.
Genau.
Wie gehst du davor?
Genau, also abgesehen von den etwas schnelleren Sachen in meinem Content, es gibt natürlich auf meinem Kanal auch ganz, ganz viele Videos, auf die ich mega stolz bin und wo ich einfach für den Rest meines Lebens sagen werde, genau deshalb habe ich YouTube gemacht. Da fällt mir zum Beispiel das eine Video, wo ich gesagt habe, so, warum sind eigentlich wir Deutschen so krass besessen von Mineralwasser, von Sprudelwasser?
Hä? Wie meinst du denn das jetzt?
Ja, Deutschland. Wir haben in Deutschland, glaube ich, der Marktanteil von Sprudelwasser ist in Deutschland, glaube ich, 85%.
Wir lieben Sprudelwasser.
Ja, wir lieben Sprudelwasser. Und der Rest der Welt ist so okay mit Sprudelwasser bis hin zu, schmeckt doch scheiße, warum trinkt ihr das?
Gibt's überhaupt nicht in vielen Ländern.
Ja, genau. In ganz vielen Ländern gibt's das gar nicht. Also in den allermeisten Ländern hat Sprudelwasser einen Marktanteil von so einstellig, maximal 5%.
Und hier ein 85%?
Genau. Deutschland ist an erster Stelle mit 85%. An zweiter Stelle kommen so Frankreich, Italien, wo dann so 35 bis 40%.
Ach, Scheiße, Kneifel deckt auf. Was ist denn hier los?
Also wir sind mit weitem, weitem Abstand die Nummer 1 Sprudelwasserkonsumenten.
Wo kommt das her? Warum lieben wir Sprudelwasser?
Weil wir Sprudelwasser erfunden haben.
Wir haben Sprudelwasser erfunden?
Also der kommerzielle Verkauf von Sprudelwasser. Da habe ich nämlich ein Video gemacht und das ist eins dieser Videos, wo ich einfach mega stolz drauf bin. Ja, ich habe mir diese Frage gestellt. Ich habe einfach Wochen, Monate ist sie mir im Kopf rumgeschwirrt. Ich habe, ohne jetzt einen konkreten Drehplan zu machen, immer mal wieder ein kleines Bit dazu hier recherchiert, dann ein bisschen dazu recherchiert, dann mal wieder einen Artikel gemacht, dann mal 2 Wochen nicht drüber nachgedacht, dann mal wieder irgendwie einen neuen Gedanken gehabt, dann mal wieder irgendwas gefunden oder zufällig irgendwas gehört oder irgendwie so und oder ganz oft auch mit Leuten einfach drüber gesprochen, so, hey, in letzter Zeit beschäftigt mich voll Sprudelwasser. Was ist eigentlich dein Lieblingssprudelwasser?
Aber komischerweise reden die Deutschen jetzt nicht so wie die Chinesen über den Essig, reden die Deutschen jetzt nicht über ihr Sprudelwasser.
Aber sprich sie mal drauf an, dann geht's nämlich los.
Da hatte ich eher eine Meinung zu.
Ja. Und sozusagen, also ganz oft ist bei mir so, dass ich weiß, zu einem Thema gibt es eine Story und dann brauche ich einfach erstmal so ein paar Wochen bis Monate, wo ich einfach dieses Ding in meinem Kopf brüten lasse. Mhm. Weil ich ganz oft so, wenn ich sage, okay, ich brauche jetzt ein schnelles Video, ich habe irgendein Thema, ich recherchiere da jetzt da schnell zu, das sind nie die, die geil durchdacht wirken. Ich merke das meinem eigenen Content richtig krass an, ob ich da jetzt Wochen irgendwie interessante Impulse zugesammelt habe und interessante Bits und Pieces und so. Und voll oft ist auch so, ich brauche irgendein Buch, das gibt's aber nicht einfach auf Amazon für einen Zehner oder so, sondern das muss ich mir jetzt irgendwie digital aus irgendeiner Bibliothek in Frankreich oder so besorgen. Also gab's alles so schon, wo ich was seltene Dokumente irgendwie nicht bekommen konnte oder erstmal irgendwo hinfahren musste oder so. Es gab es eine Einzelfälle, ne? Aber alles schon vorgekommen, wo oder zum Beispiel, ich mache gerade ein Video zu Mate. Arbeite ich an einem Video zum Thema Mate. Glaube ich auch. Und ich trinke ganz gerne
Mate. Club-Mate oder Mate?
Nicht Club-Mate. Also ist okay Club-Mate, aber es gibt andere Marken, die ich leckerer finde.
Aber trinkst du den Tee als solches oder trinkst du das Erfrischungsgetränk?
Das Erfrischungsgetränk finde ich besser als den Tee, wobei ich den Tee mittlerweile auch ganz lecker finde. Auch ganz interessant. Und da ist zum Beispiel, um den Tee traditionell zu trinken, gibt es so ein spezielles Gefäß.
Mhm, die Kürbisschalen
mit
Metallrand oben.
Genau, mit so einem speziellen Strohhalm.
Mit Sieb.
Genau.
Ja.
Und dieses Ding zum Beispiel, das habe ich mir dann auch erstmal bestellt und dann dauert es ein paar Tage, bis das ankommt und dann will ich das mal probieren oder so.
Das ist wieder so ein monothematischer Gegenstand. Ich habe nämlich auch sowas hier, weil ich hatte ja meine Neuseeland-Reisephase, wo man mit Argentinien unterwegs ist. Dann denkt man, oh Mensch, was mache ich jetzt nur noch? Am Arsch. Ich habe die Löffel seit 8 Jahren in meiner Schublade rumliegen und die haben keinen anderen Zweck, um ehrlich zu sein.
Yep. Genau, das kenne ich auf jeden Fall sehr gut.
Vielleicht neben meiner Wasserpfeife, den Bongos und weiß ich nicht, den Ballonhosen aus Thailand.
Ja, ich habe mir auch, als ich mal in Usbekistan war, habe ich mir Brotstempel besorgt.
Was sind Brotstempel?
Das sind so Dinger, wenn man so Fladenbrot macht, so aus auf zentralasiatischem Stil, dann stempelt man die mit so einem nadelversehenen Stempel praktisch. So ein Stempel mit Nadeln und wo Nadeln eine Art Muster bilden. Das macht man einerseits, um das Brot so flach zu machen und flach zu halten, damit es sich nicht zu sehr aufplustert wie so ein Ballon.
Aber auch, um
einstechen quasi.
Klarzustellen, wer es gemacht hat. Ist da ein Name drauf?
Ach so.
Made by Andong?
Nein. Das ist so ein Muster. Da ist so ein Blumenmuster. Und das ist halt einerseits ornamental, also dekorativ, und andererseits, damit sich die Brote nicht zu sehr aufblähen im Ofen, damit das nicht so ein Ballon wird.
Ja, aber hey, wenn du eine Blume machen kannst, dann kannst du auch die Herkunft damit ein Muster.
Theoretisch schon. Es gibt bestimmt irgendeinen Fancy-Bäcker in Usbekistan, der sowas macht, der seinen Namen da irgendwie reinstempelt oder
den so. Gilt es nun zu finden.
Ja, den gilt es nun zu finden. Genau, aber so, es ist halt wirklich oft so, dass ich mir halt so, ich nehme so ein Thema und ich lasse das einfach ganz lange in meinem Kopf brüten, dann bestelle ich mir mal ein kleines Buch dazu, dann bestelle ich mir irgendeinen Gegenstand dazu. Zum Beispiel, ich habe ein Video, wo ich seit über 1,5 Jahren drüber nachdenke, über Currypulver. Da steckt so viel dahinter, dass die gesamte Geschichte der Welt steckt in
Currypulver. Das ist richtig, ne? Also Indien, England und alles, was dazwischen ist.
Genau, genau.
In also, beide Richtungen.
Genau, genau. Genau, und das alles sozusagen, das braucht einfach eine Zeit, bis diese Geschichten sich in meinem Kopf formen. Klar, ich könnte jede Woche ein schönes Rezept-Kochvideo rausbringen, aber es ist nicht mein Style und es ist nicht das, was ich machen will. Ich will halt so Menschen erklären, was für krasse Kultur, historische, soziale Stories und Verflechtungen hinter dem ganzen, hinter sowas Einfachem wie eine Flasche Club Mate aus dem Späti stecken oder so. Einfach so, wie krass ist eigentlich die Welt, dass Jahrzehnte, Jahrhunderte an Geschichte irgendwie zusammenkommen und am Ende gibt es Currypulver in jedem Supermarkt bei, weißt du, steht dann irgendwie im Regal bei Lidl oder so. Und wie sind wir dazu gekommen, dass dieses angeblich indische Gewürz, was es nicht mal in Indien gibt, weil in Indien gibt es ja kein Currypulver, wie kommt das dazu, dass es im gesamten Westen in jedem Supermarkt zu finden ist? Oder dass es in fucking Japan japanisches Curry gibt, was auch aus Currypulver gemacht wird, was es aber in Indien gar nicht gibt? Und so, wie kommt denn das bitte?
Ich habe hier im Buch stehen, da steht drauf Curries from all over the world. Ich habe 99 Curry-Rezepte. Und es zeigt wirklich, dass es auf jedem Kontinent, außer Antarktis jetzt vielleicht, gibt es Currygerichte. Egal, ja. Afrika, Südamerika, ja. Asien, Europa, ist Curry. Ist halt nur ein Sammelbegriff für so eine Art sehr würziger Eintopf in verschiedenen Richtungen. Es gibt einen Gazellencurry, es gibt einen Schildkrötencurry, es gibt Currys, ne? Aber es ist ein gigantisches Thema.
Genau.
Aber man denkt, so wie du schon sagtest, immer an Indien.
Ja.
Obwohl der Name ja aufgedruckt worden ist von den Briten.
Ja.
So.
Genau.
Jetzt kommst du.
Naja, genau, aber das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich recherchiere und dazu besorge ich mir halt manchmal Sachen. Also da habe ich mir zum Beispiel aus einem Antiquitätenladen irgendwo in der Türkei lag, frag mich nicht warum, eine alte Flasche Currypulver aus dem 19. Jahrhundert.
Moment, du bist in einer Bücherei?
Nein, Antiquitätenladen. Also das habe ich online gefunden.
Aha.
Das habe ich online gefunden.
Das klingt ja wie eine Quest von irgendeinem Online-Roleplay-Game, dass du irgendwo in so einem Laden so einen Quest-Gegenstand findest.
Aber weißt du, das ist der Ansatz, den ich brauche, um wirklich dieses so Gefühl zu bekommen, so, Alter, ich owne dieses Thema. Ah, ich bin da richtig drin. Ich bin da wirklich drin. Es ist nicht nur einfach so, für mich fühlt das sich immer, geil. Ich stehe da nicht wirklich hinter, wenn ich einfach mir so ein bisschen Wikipedia und ein paar andere Artikel durchlese und dann mache ich mal schnell mit ChatGPT ein schnelles Skript und dann ratter ich das runter und pack da irgendwie ein paar Bildchen von Google daneben, das reicht mir nicht. Ich will, wenn ich ein Video mache über wie krass fucking amazing Currypulver ist, dann will ich sagen, so Leute, ich weiß alles über dieses Thema. Ich hab alles, ich wollte auch, weil ich weiß, das gibt's schon seit 200 Jahren Currypulver, ich wollte auch einfach wissen, wie sah denn so eine Flasche Currypulver früher aus? Und ich will nicht nur ein altes Foto, ich will eine Flasche Currypulver aus dem 19. Jahrhundert haben. Ich werde sie sogar aufmachen und ich glaube, ich werde sie sogar probieren fürs Video, da soweit bin ich noch nicht.
Aber hast sie?
Aber ich habe sie. Ich habe sie. Ich habe eine aus dem 19. Jahrhundert, ich habe eine aus den 50er Jahren. Und dann, weißt du, so, ich will diese Entwicklung, ich will das alles machen. Oder?
Kannst du ein Bild schicken, was wir hier einblenden?
Klar.
Achtung. Wow, so sieht es aus? Hätte ich niemals geglaubt. Also wenn ihr das jetzt sehen wollt, müsst ihr einschalten auf YouTube beispielsweise, da seht ihr das jetzt.
Wenn gerade. Das Video dann in einem Jahr oder so kommt. Endlich. Weil da bin ich
deins oder meins?
Das Video zu Currypulver.
Ah, oder dieser Podcast.
Oder dieser Podcast. Ja, ach, früher, das kann man auf jeden Fall sehen. Das kann man auf jeden Fall sehen. Nee, aber das ist so, das ist wirklich so, dass ich muss mich wirklich in so ein Thema richtig einarbeiten. Ich will da richtig drin versinken. Ich will ein Gefühl haben von, ja Mann, ich habe wirklich in allen Ecken gestöbert nach coolen Sachen, die man dazu noch sagen kann und so. Und was da noch alles dazu gehört. Und so ist zum Beispiel auch mit dem Sprudelwasser. Ich habe einfach sehr, sehr lange drüber nachgedacht. Wie kommt es, dass wir in Deutschland so viel Sprudelwasser trinken? Und so ist am Ende ist da ein halbstündiges Video rausgekommen, also wirklich so ein kleiner Epos, wo ich mit meinem Kameramann runtergefahren bin in einen Ort namens Selters, wo tatsächlich das Selterswasser herkommt.
In meiner Heimat.
Oh,
also in der Nähe meiner Heimat, ja.
Ja, wo hast du eine sehr schöne Heimat? Ja,
Bad Homburg ist wunderschön.
Ja, und seitdem. Und seit dem 18. Jahrhundert wird dort Sprudelwasser abgefüllt.
Ist das der Ursprung?
Ja.
Bad Homburg. Das wusste ich.
Nein, nicht Bad Homburg, sondern Selters.
Ja.
Selters, ja. Aus dem Ort nur eine halbe Stunde oder so weg von Bad Homburg. Im Taunusgebirge in Deutschland, da hat es mich dann hingetrieben und dann haben wir versucht, den alten Seltersbrunnen, wo wirklich, weil in Selters gibt es wirklich Quellen, also Naturbrunnen, wo aus der Erde Sprudelwasser rauskommt. Mit Kohlensäure.
Ja, ist ja klar, dass also, wir das daher haben.
Genau, verrückt. Und da haben wir das her. Und,
ist es einmalig auf der Welt?
Nein, gibt noch ein paar andere. Aber es gibt besonders in der Gegend um da im Taunusgebirge, aha, bis hin zur Eifel, auch in Deutschland und auch nach Frankreich rein, ja, und so, gibt es halt so, auch wo so Saint-Perrier und so herkommt und so. Oder einfach nur Perrier. Saint-Pellegrino und Perrier.
Saint-Pellegrino, genau.
Ja. Perrier. Also diese, das sind auch Quellen mit natürlichem Kohlensäure. Das heißt,
wir sitzen auf natürlichen Kohlenstoffwasser. Nee, Moment.
Kohlensäure.
Genau.
Ja, die gibt es wirklich.
Es sprudelt kohlensäurehaltiges Wasser aus dem Boden.
Genau, genau. Da gibt es ein paar Quellen. Also hier in Europa, in der Grenzgebiet Deutschland-Frankreich gibt es ein paar. Gibt auch ein paar in Italien. Gibt auch zum Beispiel, diesen Herbst fliege ich nach Georgien. Auch da gibt es die Borjomi-Quelle.
Du bist ja sicher, dass das kein Werbegag von SodaStream ist?
Nee.
Okay.
Sehr sicher, okay, sehr sicher. Denn du kannst sogar fucking Goethe hat in seinen Tagebüchern schon von Selters geschrieben.
Also ich
da gab es doch keinen SodaStream.
Ja.
Nee, Goethe war schon ein Riesenfan.
Aber Goethe war auch offensichtlich von allem ein Fan und er ist auch überall gewesen.
Er liebt einfach Substanzen.
Ich bin aus dieser Region und in jedem Dorf steht ein Goethe-Haus. Es ist absurd. Oder Büchner. Büchner und Goethe.
Ja. Und auf jeden Fall der Hype um Selters war halt schon im 18. Jahrhundert real und ja, die haben das Zeug exportiert bis nach Indonesien. Mhm. Also so selbst zum Beispiel so holländische Kolonialherren in Indonesien haben irgendwie in den 1800ern sich Wasser aus Deutschland, aus Selters liefern lassen in so geilen Tongefäßen, von denen ich natürlich auch aus einem Antiquitätenladen einerworben habe.
Dieses Antiquitätenladen, den will ich.
So war das. Das Video habe ich dann darum aufgebaut. Nachdem ich da Monate an Gedanken irgendwie reingesteckt habe, habe ich mir ein paar Flaschen Tonkrüge, in die Selters abgefüllt wurde, wo wirklich auch draufsteht, so Selters, so eingraviert und so noch. Die habe ich mir halt aus Antiquitätenläden besorgt und bin dann mit einem 150 Jahre alten Tonkrug, in dem mal Selters war, nach Selters gefahren, um den wieder mit Selters aufzufüllen. Aus dem Original Seltersbrunnen in Selters.
Das ist ja Wahnsinn.
Das war die Idee. Es ist, der Brunnen war zu. Aber so viel kann ich verraten, aber es gab trotzdem noch eine ganz gute Conclusion, weil wir haben einen anderen gefunden. Und so.
Aber dafür müsst ihr einschreiten.
Dafür müsstet ihr das Video schauen.
Ich pack das Video in die Beschreibung, auf alle Fälle.
Das ist cool und da lernt man auch echt so, wie kommt es, dass das Sprudelwasser überhaupt gibt, wie kommt es, wie sieht das aus?
Das ist wahnsinnig aufwendig, aber
Und zwar nicht mal, also klar, wir sind dann irgendwie 3 Tage unterwegs gewesen, um da hinzufahren, um das alles zu machen und so, das alles zu drehen, um an den Brunnen zu kommen und... Das hat natürlich ein paar Tage gedauert, aber der Dreh und der Schnitt, alles, ja okay, das nimmt vielleicht eine Woche ein an aktiver Zeit, alles zusammen. Aber
die Vorbereitung,
Skripten. Dieses Skripten und so und vor allem, ich kann diese Stories nicht geradlinig entwickeln. Ich kann mich nicht hinsetzen und zu sagen, so ich habe jetzt 2 Tage, es reicht doch wohl, um eine Story zu schreiben, 2 Tage ist doch super viel Zeit. Nee, das geht nicht. Ich muss diese Sachen brühen lassen in meinem Kopf. Die Idee muss quasi fermentieren, um neue geile Geschmacksrichtungen anzunehmen. Also so ich starte mit einer Idee und dann muss die richtig lange in meinem Kopf brüten und dann wird aus der was Geileres, was Feinfühligeres, mit mehr Nuance, mit mehr Spin. Und das sind dann auch die Videos, die brauchen zwar fucking lange und die kriegen auch nicht immer mehr Aufrufe als das schnelle Kochvideo. Aber das sind immer die Videos, die langfristig geil performen auf meinem Channel. Und daran merke ich, dass das Content ist, der wirklich
Bestand hat,
der wirklich Leuten was Neues aufzeigt, der Value hat, wie man so in der Branche sagt. Es hat einfach wirklich, ich trage hier was bei zu Wissen, zu YouTube als interessante Plattform, zu der Freizeit von Menschen. Wenn sie sich mein Video reingucken, ist nicht einfach nur so, okay, komm hier ein bisschen Eskapismus, mal schön gucken, wie jemand irgendwie einen leckeren Food-Vlog gedreht hat oder so. Ist ja alles fein. Ich will gar nichts gegen solchen Content sagen. Jeder Content hat seinen Platz in dieser Welt irgendwo. Aber das ist Content, wo ich selber sage, genau dafür will ich bekannt sein. Videos, die auch in 5 Jahren noch geguckt werden, weil die Leute sagen so, geil, was der da irgendwie auf die Beine gestellt hat, wie cool der eine Story zusammen recherchiert hat oder so. Da möchte ich hin und es fällt mir natürlich mega schwer, solchen Content viel zu machen. Also damit struggle ich ja schon seit über 2-3 Jahren. Es ist so, je mehr Audience man hat, je mehr Verbindlichkeiten man hat sozusagen als Vollzeit-Creator und so, desto schwieriger wird es, sich Zeit zu nehmen für ein geiles Piece. Aber ich versuche mir da noch sagen, ein gutes Modell zu finden, wie ich mir immer wieder diese Zeit freikämpfen kann für sowas.
Wie oft kommt bei dir ein Video?
Ich wünschte, ich hätte eine gute Antwort drauf. Manchmal kommen 2-3 im Monat, manchmal kommen 2 Monate gar nichts. Und das hat nicht immer was damit zu tun, dass ich an krassem Shit arbeite oder so. Manchmal komme ich auch einfach nicht aus dem Arsch. Manchmal komme ich auch ehrlich gesagt einfach nicht aus dem Arsch. Da kommen auch wieder diese ganzen Sachen ins Spiel, wie so, dass ich so an mir selber zweifle. Einfach auch anderen Shit im Leben hab, ne? Also was es da gibt, so an persönlichen Problemen, es gibt eine Familie, es gibt Beziehungen, es gibt dies, es gibt das. Man kann auch einfach so mal eine nicht besonders krasse Zeit haben und so.
Bock.
Genau. Oder einfach nicht mal kein Bock, weil eigentlich der Bock ist bei mir tatsächlich noch nie komplett weg gewesen, aber der Drive, diese Motivation, dieser Funke, den man braucht, um diesen verdammt anspruchsvollen Job auszuführen. Manchmal reicht es leider nicht ganz.
Was hilft dir da, um dich wieder in die Gänge zu bringen?
Weißt du, was eine der besten Sachen ist?
So nach China zu fliegen.
Auf gar keinen Fall.
Nein?
Auf gar keinen Fall. Nee, was am allermeisten hilft, ist das, was wir gerade machen. Einfach mit anderen Creators eine coole Zeit zu haben und zu merken, weil jedes Mal, wenn man mit Creators spricht, finde ich, stellt man fest, krass, ich bin ja gar nicht der Einzige, der diese Probleme hat. Ich bin gar nicht der Einzige, der daran zweifelt, ob mein Content echt gut ist.
Das ist eine Art Sammelklage in diesem Podcast, ist mir fest.
Ist das so?
Ja. Es zieht sich durch, habe ich das Gefühl. Aber es scheint einfach bei allen Creatern, da ist niemand special. Da ist niemand vorbewahrt. Und auch wenn wir, also einschließlich du, ich, Vanessa jetzt zuletzt, wir sind relativ spät von unserem Alter her dazu gekommen, einigermaßen geschützt davor sind. Jüngere trifft es dann eher, die keinen Ausweichweg haben, weil sie keine Ausbildung oder weil sie nicht mal irgendwie unter harten Chefs oder so gelitten haben. Die können es weniger abwehren, diese Zahlenkrankheit oder was passiert morgen, was mache ich denn dann?
Ja.
Aber das ist ein guter Punkt, dass wir gemeinsam was machen. Ich hoffe, dass wir bald nochmal hier weitermachen. Ich glaube, dass wir über ganz viele Essensthemen noch reden können und nicht nur, das war ja sehr ausgiebig, über China und über Hummus beispielsweise oder eben die Geschichten, die du aufdeckst. Vielleicht gibst du uns, können wir mal drüber sprechen, vielleicht gibst du uns regelmäßige Updates zu solchen Themen, die du mal ausgearbeitet hast. Aber ich glaube, das ist ein richtig geiles Thema. Aber weißt du, worauf ich jetzt Bock hätte?
Worauf?
Auf eine richtig saftige Peking-Ente.
Und damit da triffst du auf jeden Fall mitten ins Herz bei mir.
Und das sagt auch dein Kardiologe, aber
Oh ja.
Aber ich gebe euch den kleinen Hinweis, dass wir jetzt weitermachen, indem wir dem Peking-Ente auf den Spuren sind. Und zwar in Form eines YouTube-Videos. Und dafür gehen wir jetzt gleich los. Und ich sehe auch gerade, die Batterie ist fast leer von der Kamera. Von daher vielen Dank, lieber Arnon, dass du dabei warst.
Danke, Tim, dass ich hier sein durfte. Es ist eine große Ehre.
Du bist ja in der Nachbarschaft, kommst einfach mal rum, ne? Ja. Und vielen Dank an euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, fürs jetzt bewerten natürlich. Und wir sehen uns wieder in 2 Wochen. Habt eine geile Zeit. Lasst euch schmecken. Bis bald. Gute Ciao. Schön.